Herzlich willkommen bei
«Tichtel Mächtel»,
dem Schweizer Tech-Podcast.
Folge 236 mit mir, Philipp Rüegg, mit dem Luca Fontana.
Hallo.
Domagoj Belancic.
Hallo.
Und Michel Brändle.
Halli, hallo.
So, endlich. Endlich ist es soweit. Und die verdammte Switch 2. Alles verschoben, Podcast müssen verschieben, 10'000 Mal falschen Alarm.
Aber jetzt. Seit gestern.
Wirklich 24 Stunden Dauer Refresh auf Twitter. Zu jeder vollen Stunde Refresh auf allen Nintendo-Kanälen, was geht auf Twitter.
Der Dom ist jetzt 20 geschlafen. Jahre älter geworden, habe ich
es gehört. Ich habe tatsächlich wahrscheinlich 3 Stunden geschlafen die Nacht. Ja.
Oh Gott.
Graue Haare und alles. Genau, wir reden sicher über Switch 2. Darum haben wir nämlich auch noch ein bisschen gewartet und sie ist jetzt tatsächlich vorgestellt worden. Dann tun wir dann noch ein bisschen CES-Aufwisch machen. Dort hat es noch ein paar lustige Gadgets gegeben, wo wir auch noch möchten, kurz darüber reden. Und dann reden wir über einen affigen Film. Zumindest jetzt ein Aff drin. Mm. Aber es ist nicht Planet of the Apes. Es ist Better Man. Und über die zweite Staffel Squid Game und in der Spielecke über Dynasty Warriors Origins.
Yeah!
Also, aber wir fangen an mit den News.
News aus der Tech-Welt.
Switch 2, sie ist endlich da. Sie heisst wirklich Switch 2, nicht...
Bist du enttäuscht? Du bist ja für Super Switch gewesen, oder? Ist das in deiner Prognose gewesen für dieses Jahr, oder nicht?
Nein, für letztes Jahr.
Okay.
Ja, nein, weil jetzt es hat sich ja dann doch immer mehr gezeigt, dass sie wirklich wird wohl Switch 2 heissen, dass sie von einer Art ein konservatives Upgrade ist. Aber genau, über das können wir jetzt gerade reden, weil sie haben sie wirklich, wir haben schön gewartet mit der Aufnahme und sie haben sie tatsächlich am 2. am Donnerstag ist sie enthüllt worden mit einem kurzen Trailer. Sehr ähnlich wie 2017, oder vielleicht haben sie den Trailer vielleicht 2016 gekommen. Das wüsste ich jetzt nicht einmal mehr.
Ja, der erste Trailer zu Switch ist 2016 gekommen, aber der war schon noch mal ein bisschen länger gewesen, weil das war ja der Live-Action-Trailer, wo man wirklich sehen, wie die Leute spielen. Und in diesem Trailer jetzt hier, aber es ist halt wirklich nur so ein CG-Trailer sozusagen, oder, wo man Renders von Konsolen sieht im Detail. Es ist schon noch mal ein bisschen spärlicher als 2016.
Man hat natürlich jetzt nicht mehr das Konzept vorstellen.
Das stimmt, die Leute wissen, was ein Switch ist und wie das man sie braucht. Ja, das musst du jetzt nicht nochmal erklären, das ist so.
Obwohl sie das in dem Trailer alles sehr deutlich zeigt, was sie denn ist, wie sie aussieht und was alles noch geht.
Ja.
Und ja, genau, du bist schon am meisten informiert. Erzähl doch mal, was man denn dort gesehen hat.
Ja, man hat, also zuerst mal, eben, was noch lustig ist für alle Leute, die das nicht so mitverfolgt haben, es gibt ja seit Wochen gibt es irgendwie jeden Tag irgendeine neue Leak zur Switch 2. Es ist wirklich verrückt gewesen. Ich glaube, so um Weihnachten herum ist es hure abgegangen mit Leaks von Konsolen, wie sie aussieht, Motherboard und so, wo geleakt ist. Wir haben letzte Woche kurz darüber geredet gehabt und jetzt haben sich eben die Gerüchte verhärtet, dass diese Woche, dass es so weit wird sein und mehrere bekannte Insider und Leaker gesehen, Leute, am Donnerstag, am 16. ist es so weit. Und es ist tatsächlich jetzt um 2 so weit gewesen. Aber die Leute sich nicht sicher gewesen, wenn das wird sein. Die denken, es wird irgendwie jetzt mit Nacht sein, nach europäischer Zeit, so wie es bei Switch 1 war, ursprünglich mit der Ankündigung. Aber nein, Nintendo hat Gnade gehabt und um 2 haben sie den Trailer veröffentlicht.
Gnade, sagst du denn? Gnade. Ich habe dich noch nie so aufgeweicht und nervlich am Ende gesehen.
es ist wirklich sehr schlimm, wenn du jede Stunde wartest, dass die Ankündigung kommt und dann kommt der beschissene scheiß Tweet zu Donkey Kong Country Returns HD, wo heute erschienen ist und wo niemand interessiert. Und darum, das war auch der Grund, wieso viele Leute nicht gedacht haben, dass es heute angekündigt wird. Weil heute ist ein neues Switch-Game erschienen, eben Donkey Kong Country Returns HD. Aber das ist ja nur ein Port von einem 15 Jahre alten Wii-Spiel. Darum war es wie ein Sacrifice, den Nintendo gemacht hat, um den Donkey Kong zu töten, damit Switch 2 kann leben.
Haben sie wirklich gerade begraben.
Ja. Genau, zum Trailer zurück. Was sieht man dort? Man sieht, wie die neue Konsole funktioniert und man sieht, wie das im Vergleich zur alten Switch aussieht. Ich glaube, das ist Nintendo ziemlich wichtig gewesen. Ich glaube, es ist ziemlich sicher, was man so von Insider gehört hat, dass Nintendo sehr viel Wert darauf gelegt hat, dass die Leute verstehen, dass es eine neue Konsole ist, dass es eine Switch 2 ist, darum auch die konservative Namensgebung und nicht irgendwie Super Switch oder so. Weil sie haben beim Wechsel zwischen Wii und Wii U, also Nachfolgekonsole von Wii, Sind sehr viele Leute verwirrt gewesen, was die Wii U ist. Sie denken, das ist vielleicht nur ein neuer Controller für die Wii.
Der Luca.
Ja, genau.
Also nur er.
Oder das ist irgendwie ein bisschen Wii, die ein bisschen anders aussieht oder so. Sie haben nicht verstanden, dass es eine neue Konsolengeneration von Switch, von Nintendo ist. Und darum jetzt wahrscheinlich einfach der Fokus auf die Hardware. Man hat keine Games gesehen, mit einer kurzen Ausnahme, zu der kommen wir dann noch. Aber sie haben wirklich den Fokus darauf gelegt, hey, schauen die Leute, so hat Switch ausgesehen und so sieht Switch 2 aus. Und es ist nicht das Gleiche, es ist eine neue Konsole.
So gut, das bitte. Das Video wirklich ist so lustig, es ist wirklich wie so für Grosseltern.
Ja.
Aber es fängt an mit der alten Switch, das ist die alte. Und jetzt die neue, die ist gleich, aber ein bisschen anders. So gut.
Genau, und am grundlegenden Prinzip, das haben wir vorher auch schon gesagt, hat sich nichts geändert. Das ist immer noch eine hybride Konsole, Handheld-Konsole. Du kannst sie unterwegs brauchen, du kannst sie in ein Dock tun. Genauso wie die Switch Ace. Das neue Dock sieht ein bisschen stylischer aus, finde ich.
Ich finde es auch so schön. Ein bisschen
moderner sieht es aus. Moderner, ja, voll, genau. Allgemein das Design von Konsolen finde ich viel besser als für Switch Ace. Ich finde, Switch Ace sieht im Vergleich wirklich so wie ein altes Spielzeug aus und Switch 2 wie ein schönes Stück Technik. Und was hat sich geändert im Vergleich zu Switch 1? Switch 2 ist bedeutend grösser. Sie hat zwar nicht verraten, wie gross das Display wird sein im Trailer, aber man hat gesehen, wie es grösser wird, wie das Display wächst im Vergleich zu Switch 1. Und man geht davon aus, dass es um die 8 Zoll wird sein. Zum Vergleich, Switch 1 hat ein 6,2 Zoll Display gehabt und das OLED-Modell, das 2021 rausgekommen ist, hat ein 7 Zoll Display gehabt. Also schon einmal viel grösser.
Vor allem, wenn du so Bilder hast, tun die Leute das eh ganz schön ausmessen.
Ja, voll.
Also wenn du Pixel ausrechnest, kommst du auf 7,8 Zoll.
7,8?
Ah, siehst du nicht.
Okay. Ja, also es kommt knapp daher.
Und weißt du, wie viel das Steam Deck hat, Phil?
8.
Ist es so 8? Okay.
Ich meine, das hat 8, ja.
Okay, das sind wir so in diesem Ballpark. Ja. Aber es wird sicher kleiner als das Steam Deck sein, allgemein zum Heben, nehme ich jetzt mal an. Weil das Steam Deck ist schon ein rechter Brocken.
Ja, es ist so mega leicht, Steam Deck, aber es ist recht gross. Ja.
Genau.
Ja.
Joy-Cons, also die Controller von Switch 2, sind dementsprechend auch grösser, weil die Konsole grösser ist, logischerweise. Da hat man auch einen grösseren Vergleich gesehen, da hat man auch gesehen, wie die Joy-Cons grösser werden, da hat man kurz gesehen im Vergleich, was das ausmacht. Es sieht nicht so aus, als wären sie ergonomischer als die ersten Joy-Cons. Das war ja ein Kritikpunkt gewesen von vielen Leuten, dass sich die nicht gut anfühlen, hängen, weil du hinten keinen Grip hast, weil die Joy-Cons sind flach, weil die Switch so wie ein Tablet aussehen und darum sind die Joy-Cons hinten flach. Die neuen Joy-Cons sind hinten auch flach. Da hat sich nichts daran geändert. Aber ich glaube trotzdem, weil sie grösser sind, werden sie sicher besser in der Hand liegen.
Genau, ich
habe im Fall irgendeinen Leak gesehen, ich weiss es natürlich nicht, ob das einfach wieder so eine Zubehöraktion war und ob das stimmt, aber dass so wie in einem Joy-Con kannst du so einen Grip anmachen, dass
genau,
sich besser...
Genau, das war so ein Zubehör-Leak.
Aber da hat man es auch gesehen, also im Ding hast du schon wieder gesehen, dass es zumindest für das Mouse-Ding, kannst du dir nachher noch sagen, dort gibt es ja auch wieder den Zusatz. Weil im Alten hat es ja... Er ist wie eine Schiene eingefahren im Joy-Con, dann sind sie ein bisschen handlicher geworden, oder?
Ja.
Mhm. Ja, genau. Und jetzt ist das wie so ein bisschen angebaut worden, die Schultertasche, dass die jetzt nicht mehr so im Controller drin sind und du allenfalls so eine Schulterschiene brauchst, damit du es ein bisschen angenehm kannst drücken, sondern es schaut jetzt wirklich raus.
Das war ein Knack gewesen, weil du hast es wirklich fast müssen anmachen, weil ohne ist es ja... Ja,
ohne ist es nass.
Ohne ist es vor allem die Schultertaste hast du nicht können bedienen ohne den zusätzlichen Grip. Ja.
Also es ist schon gegangen, aber es ist wirklich einfach so derart klein drin in dem Ding.
Verkrampft,
also,
ja.
Völlig bescheuert. Aber viel wichtiger finde ich, dass es die Schiene überhaupt, eben, dass du es jetzt an der Switch nicht mit der Schiene tust, an die Joy-Con, sondern dass die magnetisch sind und man jetzt endlich nicht mehr die Dinger falsch um kann reinwürgen, so wie ich gerade vor 2 Wochen.
Im Analog.
Da bin ich aber wirklich erstaunt, dass Switch 1 das hat gehabt, so eine Funktion, die Mechanik, dass es falsch um kannst rein tun, bei einem Gerät, das von so viel Kind gebraucht wird, dass sie sich das nicht überlegt haben, dass es doch keine gute Idee ist.
Ich habe es wirklich geschafft, 180 Grad, also weißt du nicht, genau, normalerweise tust du den linken und den rechten vertauschen. Aber ich habe wirklich, weißt du, weil ich es im Gestell rein, ins Dock rein, da habe ich nicht so genau geschaut, habe ich es wirklich mit der Vorderseite nach hinten rein da und der hat den Huren geklemmt.
Ja, der geht gar nicht.
Aber wie hast du es reingebracht?
Ja, ich habe es einfach rein gedrückt.
Mit Schwung.
Sie von so einfach mit Gewalt.
Aber es ist gegangen.
Ja, vor allem mit Magnet wird das nicht mehr passieren. Die einzige Frage, die ich habe, wie stabil sind die Magnete?
Ja. Ich glaube, Magnet könnte eben. Also, da habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so Angst. Weil, eben, erstens, genau, sie haben jetzt einen Bock gemacht. Das heisst, es ist nicht wie bewusst, dass man dort so die Kenne machen sollte. Und ich weiß auch nicht, jedem Ingenieur ist doch klar, okay, ich mag Magnet im Mund haben.
Ja.
Und ich glaube, Magnet könnte. Und es ist ja, wir haben es doch am Anfang mal gelesen, es ist eben, glaube ich, nicht einfach so ein Magnet, wie man sich das jetzt vorstellt. Weißt du, so ein ganz simples Plus-Minus. Es ist schon irgendeine andere Technik. Ach, also zumindest, ja, in diesen Leaks haben sie das ist zumindest mal...
Irgendetwas kann sein, dass irgendetwas
ja, ist. Genau, ist wie etwas, weißt, basierend auf dem, aber, oder verwandt.
Ja, ja.
Aber glaube nicht einfach so ein plumpes Magnet, es ist eben etwas Clevereres. Hat es mal geheißen.
Ich weiss einfach, aus den Leaks weiss man auch, so, hinten hat es noch so wie einen Release-Knopf und der, auf den drückst du drauf und dann tut es so wie einen Pin rausschieben, oben beim Joy-Con und es tut den Joy-Con so wie wegdrücken von dem Magnet, dass du ihn dann kannst wegtun. Ein kleiner Abstand entsteht. Ja, genau. Und, ja, aber ich bin wirklich gespannt, wie stabil das ist und ob es sich wackelig anfühlt. Ich finde, bei der alten Switch, wenn die ihr Hang hast, haben sich Joy-Cons ja schon recht wackelig angefühlt.
Ich würde sagen, dort war es nämlich nicht so geil gelöst gewesen, ja. Eigentlich, weil es ja. Wirklich einmal...
Darum mal schauen. Weiss man
etwas zu der Display-Technik eigentlich?
Nein, gar nicht. Das weiss man leider wirklich noch nicht. Ich habe beides gelesen, beide Gerüchte aus so Shipment-Daten, die Leute analysiert haben aus Fabriken. Es könnte sowohl OLED als auch LCD sein, wobei ich das Gefühl habe, wenn es OLED wäre, hätten sie das jetzt erwähnt.
Ah, wirklich? Du meinst, die würden jetzt echt nochmal ein LCD-Display
geben? Genau, wäre so ein bisschen ein Downgrade, nicht? Also, dann wirst du schon wieder zuerst eine LCD-Version und nachher Nintendo Switch 2 OLED.
Ja, voilà, ja, in 3 Jahren kannst du wieder OLED-Version bringen.
Zum LCD ist natürlich auch besser geworden, weißt du? Das heisst,
ja, das ist schon, ja.
Das wird dann auch wieder besser sein. Und du musst schon Experten schauen. Das heisst, das ist sicher auch besser, aber. Ich würde das auch vermuten.
Ja, das müsste schon fast ein Mini-LED sein, habe ich das Gefühl. Aber ich habe das Gefühl, also ich stelle es mir einfach vor, so von der Switch, du gehst von einer OLED, also Switch OLED zu einer Switch 2 und hast irgendwie ein Display, wo ein Downgrade ist.
Aber ja. Die Mehrheit hat ja nicht ein OLED.
Aber wie meinst du nicht OLED?
Mehrheit von den Switch-Kunden, Switch-1-User.
Okay, fair. Aber,
dann ist es wieder besser, oder?
Dann ist es am Schluss doch wieder besser, ja. Fair.
Die eine OLED gekauft haben.
Ich glaube, das ist so eine typische kalkulierte Nintendo-Rechnung, wo du einfach weißt, die es OLED haben, sind sich wieder ein bisschen mehr Hardcore. Die holen es trotzdem, die beißen halt einen sauren Äpfel.
Ja, voll.
Und alle anderen.
Der LCD ist doch auch günstiger, oder? Also, sie schauen ja immer, dass die Konsole recht günstig ist. Ja. Dass wie, wenn du einsteigen willst, dann hast du so mal die Variante. Und wenn du dann später willst, upgrade oder eine teurere kaufen.
Das kann ganz gut sein. Und eben, wirklich, wenn ich PR-Mensch oder wenn ich Kommunikationsmensch bei Nintendo wäre, hätte ich erwähnt, dass es OLED ist, in diesem Trailer jetzt schon. Weil es etwas Positives ist und etwas war, wo halt für Diskussionen gesorgt hat, jetzt schon in den letzten paar Wochen und Monaten, und es wäre easy etwas gewesen, aber wo man als Upgrade hätte können erwähnen im Vergleich zur ersten Switch.
Oder? Die hätten auch können Diagonale.
Darum glaube ich, auch wenn es OLED wäre, ich glaube, ich würde es noch nicht abschreiben, weil sie haben ja gar nichts gesagt. Ich glaube,
ja, Zahlen sind einfach weggeblieben.
Ja, gar keine Zahlen.
Darum habe ich auch das Gefühl, das ist noch nicht, würde ich jetzt noch nicht jetzt wegkommen, es ist kein OLED, weil sie es nicht erwähnt haben, aber ich kann mir vorstellen, also jetzt nach eurer Argumentierung.
Ich habe wenig Hoffnung.
Das wären Arschlöcher, muss ich ganz ehrlich sagen. Gebt mir OLED.
Aber ich erwarte es jetzt mal nicht, ich will nicht enttäuscht werden.
Ich habe keine Switch OLED gekauft, weil ich dachte, mit der Switch 2 kommt es ja dann eh. Und
du gewünschst ja, das heißt für dich, ist das Upgrade.
Ja, genau. Ja.
So ja, aber ich will ein OLED-Upgrade, wenn schon. Von dort warten bis zu der Switch 2 OLED. Das geht mir dann noch ein bisschen zu lang.
Da kommen noch 3 Jahre.
Ja. Das kann schon 6 gewartet, alles
ist. Aber geht zu den zusätzlichen Sachen, weiss man auch nicht so viel. Weil man hat im Trailer, glaube ich, ja doch den USB-Port gesehen, den USB-C-Port.
Genau, es hat einen zusätzlichen USB-C-Port auf der Oberseite der Konsole. Für was das dann genutzt wird, ist auch noch nicht klar. Ich nehme an, der ist einfach da, zum... es war mega mühsam bei alten Switch, sowohl OLED als auch originales Modell war der USB-C-Port unten gewesen. Und wenn du es im Tabletop-Modus hast, also wenn du es auf dem Tisch abgestellt hast und so hast du spielen, hast du nicht gleichzeitig
laden. Aha, dann hast du können laden.
Genau, stimmt, ich glaube, ja. Das ist einfach wenn, das.
Und da. Jetzt kann man sie ja möglicherweise legen, Stock. Also man hätte es ja offenbar auch vorher können, offenbar. Obwohl, dann ist sie sicher schräg gelegen. Und jetzt sollst du sie können, richtig. Und dann ist der Stecker natürlich auch sehr praktisch.
Da ist es sicher auch noch etwas Gäbiges, ja, voll, genau.
Für welches Game leiten wir es dann an?
Nein, aber bei mir zum Beispiel in meinem Gestell ist, mein Gestell ist nicht so hoch. Und ich bringe sie fast nicht rein in Stock.
Ah, du, oder ah, du kannst das Eis-Dock, also das Dock selber legen, meinst du?
Ja, ja, ich muss wie das Dock kippen und die sind so einfahren und das ist
so mühsam. Wie bei der PS, wo du kannst stellen und legen.
Ja, okay, okay. Nein, sorry, ich habe gemeint, du kannst ja hinten, haben sie auch gezeigt im Trailer, hat es wieder so ein, wie sagen wir dem? Standfüßli, wo ja sehr, wo du auch wirklich fast kannst anlegen. Und ich habe mich gefragt, warum sollte ich das machen? Bei welchem Game? Und wenn du so derart horizontal also, anlegen.
Ja, das schon nicht, aber dass der Kickstand so flexibel ist, finde ich schon geil, weil ich weiß gar nicht, ob ich habe das im Fall wirklich noch recht viel gebraucht, den Kickstand oder wirklich die Switch abgestellt auf einem Tisch und Joy-Cons weggenommen und so gespielt. Und es macht sehr viel aus, dass es relativ flexibel kannst einstellen. Ich habe es einfach auch geil gefunden, weil es wahrscheinlich ein mega spezifischer Use Case, der nur für mich geht, im Bett.
Ja, natürlich.
Ich glaube, das ist gar nicht so abwegig für viele.
Ich glaube, im Fall auch nicht.
Habe ich es mit dem Kickstand habe ich es wirklich so schön in einem schönen Winkel. Ich liege auf dem Bauch und nehme Joy-Cons weg und spiele näher mit dem Kickstand, der halt mega horizontal ausgelegt ist, aber im perfekten Winkel. Und es war so gemütlich. Ich bin froh, jetzt der Kickstand, der so flexibel ist.
So gut.
Genau, noch schnell zurück zu den Joy-Cons. Maus-Funktionalität ist angedeutet worden im Trailer. Das hat man aus den Leaks hat man auch schon gewusst, dass es ein Maus-Sensor verbaut wird, also so einen optischen Sensor. Und jetzt im Trailer ist auch schon angedeutet worden, wie es Phil vorhin gesagt hat, dass die Joy-Cons als Maus gebraucht werden können. Im Trailer sieht man, wie sie so wie Schlittschuhe quasi über eine glatte Fläche gleiten. Und,
sie sehen auch aus wie Maus. Das Kabel hinten
ist genau, ich glaube, das ist extra, oder?
Ja, ich kann
das Gefühl. Das ist extra. Und ich bin huere gespannt, wie das in Games verwendet wird. Vor allem, eben, wenn du es auch im Tabletop-Modus brauchst und den Tisch hast, ist es geil. Aber wenn du auf dem Sofa spielst, wie du normalerweise Konsole spielst, wenn du daheim bist, weiß ich nicht, ob das wird funktionieren. So.
Ich glaube, das ist wieder das Gadget. Es braucht immer etwas, oder? Eine Nintendo-Konsole braucht irgendein weirdes Gadget.
Ja.
Und ich habe das Gimmick. Und ich habe das Gefühl, das ist das Gimmick, wo wieder so, gibt es dann wieder ihre exklusive Game, wo genau dann Demos spielst und nachher eigentlich nie mehr. Und
es wird, ich hoffe, es wird mehr genutzt werden als die blöde was ist, Infrarotkamera, wo Switch 1 ist, im rechten Joy-Con, die für etwa 5 Games gebraucht ist worden und für sonst nichts.
Es hat eine Infrarotkamera.
Ja. Hat im Fall auch nicht gewusst.
Für ein paar Party-Games und für den Dings Trombone Champ, weißt du noch, viel, das haben wir mal gespielt auf dem PC. Für das ist so gebraucht worden.
Geil.
Wo du so Posaune spielst und deine Hunger kennt mit der Infrarotkamera. Aber eben, es sind meine 5 Games, die das gebraucht haben. Ich hoffe, das wird hier anders sein mit der Maus.
Mal ja, apropos Games, was ein ganz wichtiges Game, oder? Hat man gesehen im Trailer?
Ja, total wichtig.
Das Wichtigste von allen.
Mario Kart hat man gesehen, tatsächlich.
Hey, aber ist das eigentlich für euch unbestritten, dass das ein neues muss sein?
Ja.
Okay.
Ja.
Also aber auf Basis sieht, von was?
Die Strecke habe ich noch nie gesehen.
Nein, das habe ich auch noch nie gesehen. Die gibt es nicht. Aber es könnte ja einfach sein, dass sie Mario Kart 8 einfach weiterführen und
das
neue Strecken.
Das macht normal.
Ich wollte nur mal sagen, weil rein visuell, ich habe nicht so extrem viel gezockt, dass ich jetzt gerade, es ist mir jetzt nicht ins Auge gesprungen, oder fragen, hey, das ist ein neues. Also.
Ja, es sieht jetzt auch nicht, huere krass aus, dass man jetzt würde sagen, wow, das ist jetzt eindeutig etwas Neues, aber ich finde von Strecke her und Kart-Designs, die kommen mir auch überhaupt nicht bekannt vor.
Die Rädchen habe ich das Gefühl gehabt beim Mario, dass...
Ja, und sonst würden sie doch von der, wie du gesagt hast, Phil, mit der Wii U, haben sie doch Mario Kart 8 rausgegeben und dann haben sie es auf Switch adaptiert. Ja. Dann müssten sie es nochmal adaptieren auf Switch 2. Da wäre wär sehr...
GTA
mehrere Generationen überlebt. Ja.
Also, wenn sie das machen, dann kaufe ich eine Switch nur, um sie wieder in den Kübel zu schmeißen.
Aber dann haben sie eigentlich das Geld schon bekommen von dem her.
Ich wäre schon ein bisschen enttäuscht. Ja.
Ich setze das Zeichen.
Und jetzt geht nochmal der Trailer zurückgespult. Es gibt so eine Boost-Fläche. Die habe ich definitiv auch noch nicht in Mario Kart 8 gesehen. Okay. Eine mega breite Boost-Fläche.
Das braucht dann neue Features, das macht schon Sinn.
Ja.
Das wäre geil.
Meine Ansprüche an Mario Kart 8 sind eh relativ, also Mario Kart 9 in dem Fall, sind eigentlich eh recht bescheiden. Ich will eigentlich einfach ein Mario Kart 8
ist, ob es Mario Kart 9 ist. Ein paar sagen, es wäre Mario Kart 10.
Da habe ich auch gesehen, so X, gell?
Mario Kart X. Es hat ja noch das Mario Kart Mobile Game gegeben. wo zwischen 8 und dem würde ich kommen. Darum kommt es darauf an, wie sie, ob sie das mitzählen als Mainline-Game oder nicht.
Oder einfach nur, um einfach ein Statement zu setzen, um zu sagen,
genau.
Weißt du, für Presse so einfach springt an der Generation.
Wir überspringen einfach. Für mich, es muss einfach 4K-Auflösung, 60 Frames haben, aufpolierte Grafik, neue Figuren und ganz viele neue Strecken.
Dann du erwartest schon. Aber auch schon wieder viel, finde ich. Ich meine, der Trailer ist schon mal nicht so super Qualität
gewesen. Ja gut, also 2 Sekunden, nein, also 4K 60 Hz, ist das etwa das, was wir erwarten können, oder? Von einer Switch 2, oder bin ich jetzt da
schon... würde ich nicht als 4K. Standard erwarten.
Ja. Was ist Switch
UHD? Switch hat nein, einfach nicht, halt...
HD.
Hat halt auf dem, also das Ding hat 720p das Display und dann hat es ausskaliert auf 1080 mit dem Dock. Und wir haben ja auch schon mal darüber geredet, weil sie haben ja gezeigt, dass die Kärtchen, die Spielmodule werden so weitergehalten. Und die sind ja offenbar recht beschränkt in der Datenmenge. Das heisst, 4K, echte 4K-Games kann es fast nicht geben, weil die gar nicht Platz haben auf diesen Karten. Und sonst müssten sie ja wieder Inhalt streamen. Und das deutet ja dann eigentlich auch schon darauf hin, dass die Games weiterhin einfach Full-HD-Games sind, wo man auskaliert. Jetzt einfach in besser auskaliert, oder?
Genau, der Vorteil jetzt ist, dass DLSS an Bord wird sein, Nvidia-Technologie. Ah. Und das ist das erste Mal, dass wir DLSS in einem geschlossenen Konsolen-Raum sehen. Und es wird spannend sein, wie du es aus dem herausholen kannst, aus dieser Upscaling-Technologie.
Also ist auch nicht offiziell, aber das ist auch...
Oder? Also, gut, okay, aber das wäre ja auch schon richtig geil, finde ich.
Ja, genau, offiziell ist es nicht, aber das ist wie klar, Nvidia macht den Chip und es ist mittlerweile so viel zu dem bekannt. Und
ja, ja.
Genau, das wäre auch schon massive, finde ich. Also, das wäre auch schon geil. Ich glaube, das wäre jetzt nicht ein mega Nachteil. Und wenn es von mir aus
ein bisschen Frames. Was wichtig ist, es wird gut aussehen auf 4K-Fernsehen. Es wird jetzt nicht 4K-Auflösung sein, nativ sowieso nicht. Aber es wird gut aussehen auf 4K-Fernsehen. Da habe ich keine Angst.
Genau, und man will ja nur, man möchte es einfach ein bisschen schärfer und flüssiger haben. Oder? Das ist ja.
Und das wirst du sicher haben.
Das glaube ich auch.
Genau, was haben wir sonst noch? Switch 2 ist abwärtskompatibel, haben wir jetzt auch nochmal bestätigt bekommen. Das haben sie schon einmal gesagt an einer Investorenkonferenz. Und jetzt ist nochmal bestätigt, sowohl physische, also digitale Games sind abwärtskompatibel mit... Switch 2 ist abwärtskompatibel zu den Switch 1 Games. So. Sie haben einen kleinen Stern in dieser Ankündigung gehabt. Nicht alle Games werden 100% kompatibel sein. Ich nehme an, aber das sind eher so Einzelfälle, wo zum Beispiel auf die Infrarotkamera müsste zurückgreifen, die kannst du natürlich nicht auf der Switch 2 spielen. Ring Fit Adventure würde ja auch nicht funktionieren auf der Switch 2 in dem Fall. Fällt mir gerade ein. Das hat Infrarotkamera gebraucht für die Pulsmessung.
Also ja, wenn es den nicht mehr hat, ja, kann ja sein, dass es den immer noch wieder hat.
Schade, oder ich finde es schon ein bisschen schade für all meine Games auch mit der Infrarotkamera.
du willst heute erfahren, hast, dass es Infrarot hat.
Hey, das sind intensive 10 Minuten gewesen. Ja. Das ist viel passiert.
Genau, und dann haben wir auch noch erfahren, 2025 kommt die Konsole, aber keinen genaueren Launch-Zeitraum. Man geht davon aus, dass es im Mai, Juni soweit wird sein. Und das bestätigt auch so ein bisschen den weiteren Plan, den Nintendo hat. Es wird nämlich am 2. April wird es eine Nintendo Direct Präsentation geben, wo mehr Details zur Hardware sollen enthüllt werden und neue Games sollen vorgestellt werden. Und Ende April wird es in diversen Städten weltweit Anspielmöglichkeiten geben für Switch 2. Das, was ich bisher für unseren Raum hier kommuniziert habe, das Einzige, was ich gefunden habe, ist Berlin. Vom 25. bis 27. April wird man die können spielen. Man muss sich
vorher. Ah, dann gehen wir also dann auf Berlin. Das ist noch schön.
Dort musst du Tickets sozusagen gewinnen, genau. Um dort mitmachen.
Und wer weiß, vielleicht bekommen wir die also ein bisschen früher zum Testen. Das wäre schön.
Ja. Ich habe das Gefühl, von der Location auf dem Bild in Berlin nicht ausgesehen, wie die, wo es die erste Switch vorgestellt aber haben. Das ist auch in Berlin so ein Bachsteingebäude gewesen, das grösste. Das wäre noch lustig.
Wenn das ist so Standard-Dings, die man mietet, wenn man neue Konsole ankündigt.
Das war mega, ist eine grosse Halle gewesen, so, darum könnte man sich noch vorstellen.
Ja. Ja, Preis wissen wir natürlich auch noch nicht. Logischerweise, wenn wir den Launch nicht einmal wissen. Ich glaube, das ist auch etwas, was eher an dieser Nintendo Direct im April dann veröffentlicht wird. Aber für mich macht es mega Sinn, aber im April die Direct, Ende April Anspielmöglichkeiten, Mitte Mai Launch, scheint mir als sehr, sehr realistisch.
Dann hast du im Fall im Juni schon Ferien genommen.
Ja, ich habe im Mai Ferien genommen, aber die muss ich jetzt schieben.
Ich habe schon alles gekauft, Flug und... aber wir sind... Wir haben auch Ende April, Mai, also das wird auch wieder... Wenn es dann wäre, wäre ich auch wieder zurück.
Ja,
dabei wäre Ferien gar nicht so schlecht, dann kannst du arbeiten und ich kann gamen. Mal schauen, wie es kommt. Ja, was habt ihr das Gefühl, Preis?
Puh.
Oh. Was war die erste Switch damals?
Das wüsste ich im Fall nicht mehr. Was ist das?
Um die 300 oder so, 350?
400, 350, 350 wahrscheinlich, würde ich sagen.
Ich glaube 350.
Würde ich sagen, jetzt 400.
Mhm. Ich hätte jetzt auch etwa 400, höchstens 450. Ich glaube, sie machen es schon extra mal nicht allzu teuer.
Mhm. Nein, so kannst du ja einfach nicht immer unbedingt. Ja, 330 Euro.
Okay.
Die Launch.
Ja, mit Teuerung und es ist halt mit
grösser alles und ein bisschen besser.
Ist 400 so. Sogar eher niedrig. Also weil ich habe das Gefühl, sie wird teurer. Ja. Definitiv teurer.
Ja, das glaube ich schon.
Darum ist vielleicht 400 Euro fast noch zu wenig. Ja, ist schwierig.
Eben
450. Aber ich
habe das Gefühl, die wollen... Ich tippe auf 400. Ich habe das Gefühl, es gehört ein bisschen zu der Switch, dass sie vom Pricing her, auch vom Marketing her, ein bisschen so die, ich sag mal, überraschend günstige Konsole
aber,
ist.
Ja, ja. Aber sie machen, glaube ich, so viel ich weiß, nie Verlust.
Ja,
das
genau.
Das sind sie, glaube ich, einfach knauserig. Das wollen sie nicht. Okay. Und das Zeug ist ja teurer geworden überall. Darum, ich bin gar nicht sicher... Wie viele Leute oder wie viele Spieler haben sie da tatsächlich? Aber ich hätte jetzt auch 400, wäre einfach ein guter. 400 ist ein attraktiver, dann ist es so 399, oder?
Mhm.
Genau. Das wär ein attraktiver Preis.
Und das wäre ja auch ein grosser Unterschied zum Steam Deck, oder?
Mhm. Das ist sicher das günstigste, immer noch 550 oder so. Das war übrigens 7 Zoll gewesen und dann 7,4 die OLED-Version.
Okay, dann ist die OLED-Version noch ein bisschen grösser geworden dort.
Ja. Aber ja. Ja, 400, voll. Maximal 450, würde ich sagen.
Ich würde auch, also das würde ich auch sagen, ist Obergrenze. Mehr als das werden sie sicher nicht machen, weil da bist du näher in Sphären von PS5 und so. Und du musst dich differenzieren von dem und du musst billiger sein. Ja, was mich ein bisschen anschießt, ist, dass ich meine Voraussage für 2025 jetzt schon vermasselt habe.
Aber knapp.
Sehr knapp, ja. Ich habe gesagt, am 13. Januar wird es vorgestellt und am 2. April wird es gelauncht. Ja. 16. Januar ist es vorgestellt worden und am 2. April ist die nächste Präsentation. Also im Herzen habe ich gewonnen, würde ich sagen.
Ja, das ist alles sehr, sehr nah dran.
Ja. Tag genau ist es
natürlich. Es ist close enough, würde ich sagen.
Ja, nein, ich finde, es sieht spannend aus. Ich bin sehr aufs Technische gespannt.
Egal, ja, das werden sie wahrscheinlich am 2. nicht kommunizieren, was genau drin ist und wie es werden dann auch auf Digital Foundry müssen warten, bis die Analyse kommen.
Nein, denkst du wirklich?
Ja, sicher. Ja, Nintendo kommuniziert nie Specs. Das machen sie nie.
Ich wollte einfach so eine, wie heisst es, Tears of the Kingdom Demo wollte ich sehen, wo einfach so aussieht, ja geil, jetzt muss ich es weiterzocken. Dort hat es immer noch Sachen.
Hey, ich finde auch, für am 2. April müssen sie Games zeigen, wo Leute überzeugen, das sieht anders aus als auf der Switch 1. Das sieht genug anders aus, das ist ein grosses Upgrade. Und das wird entscheidend sein am 2. April, glaubst
du. Ja, und auch, wo du gesagt hast, Tommy, wo du Zelda selber spielst, wo irgendwie nicht so flüssig läuft, da wäre zum Beispiel gerade auch etwas,
das wird auch eine Frage sein, genau. Sind die abwärtskompatiblen Switch 1 Games, laufen die dann automatisch besser auf der Switch 2? Das würde mich sehr, sehr interessieren.
Spannend.
Ich bin mega gespannt auf die Vorstellung. So einfach ist es mittlerweile nicht mehr. Du hast einfach Zeug gezeigt, das besser aussieht. Vor allem, wenn so ein. Der Stil, den Nintendo hat, ist ja jetzt nicht irgendein grafisch imposanter Stil meistens. Darum finde ich es noch schwierig, dass die dann etwas. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass die eben irgendwie ein Mario kommt, der dann eben mal die Leistung ausnutzt, wo halt irgendwie plötzlich mal viel grössere Welten siehst, als du wirklich einfach nicht gewöhnt bist.
Also grössere mit mehr Weitsicht und so.
Ja, genau. Das könntest du dir, glaube ich,
ein paar coole Lichteffekte, wo wirklich nochmal alles... Es macht ja auch nochmal mega etwas aus, wenn wirklich so geile
Lichteffekte hast. Auch wenn es ein bisschen krasser
geändert ist, ja. Ah, Path Tracing.
Raytracing-Support wird sie aber tatsächlich...
Raytracing.
Ja, geil. Und eben der Knopf, was glaubt ihr? Was macht der Knopf, der extra Knopf?
Der Zerstörung.
Wie beim Nintendo 64, oder? Die hat sich auch 10 Knöpfe gegeben, die geilen.
Ja,
das ist der einzige Knopf, womit du. Das wird der einzige Knopf sein, womit du den Nintendo-Wecker kannst abstellen.
Genau. Der Wecker läutet, du musst aufstehen, zu Switch gehen, Switch anladen und spielen. Und
du musst mindestens 10 Minuten spielen, bevor sich der Wecker abschaltet.
Aber was ich spannend finde, das fällt mir jetzt auf den Renders von Nintendo, die sie veröffentlicht haben, steht nicht mehr C auf dem Knopf. Das ist auf all diesen Leaks ist C gestanden, aber jetzt auf der offiziellen. Allerdings steht kein C mehr drauf. Mysteriös.
Ich sage, es ist für das neue Miiverse. Und ich habe
das Gefühl, irgendein Social-Dings, Communication oder so, irgendetwas, irgendeine Schüssel wird sein.
Ja gut, dann sind wir ja gespannt und dann wird es vermutlich wirklich wieder still werden, obwohl, ja, vielleicht liegen jetzt langsam die Games.
Ich bin gespannt, ob jetzt ja Third Parties, ob die jetzt ihre Sachen ankündigen oder ob sie immer noch müssen warten bis zum 2. April oder ob es jetzt offen ist.
Ich habe das Gefühl, dass Nintendo lässt sich das nicht nehmen, dass die neuen Games, dass sie dich vorstellen können. Wäre ja, oder nicht, also weißt du, plötzlich andere, schau da, ein geiles Game für die Switch 2.
Ja, das stimmt schon, ja. Ja.
Ich habe das Gefühl, das lassen sie sich nicht nehmen. Ja, ich glaube, wir müssen uns ein bisschen gedulden. Also auf April, dann geht das weiter. Dann wechseln wir auch und auf CES, wo ja letzte Woche stattgefunden hat. Und wir haben dort noch ein bisschen mehr aus der Ausbeute. Und zwar, ja, die ist bekannt für die lustigen Gadgets. Und Michel, du hast dort ja ein paar zusammengetragen. Und ich habe dort auch ein paar recht lustige gefunden. Ich bin gespannt, was deine Highlights aus dieser Liste sind.
Ah, sehr cool. Dann können wir abgleichen. Ja, genau. Das war am 11. Januar dann fertig gewesen. Und es ist genau aus dieser Woche recht viel witziges Zeug rausgekommen. Ich habe eine Liste gemacht mit Sachen, wo ich mir selber einmal nicht so sicher war. Ist das da, auf das die Welt gewartet hat oder etwas, das einfach niemand jemals brauchen wird? Also vielleicht auch ein richtiges Konzept, wo vielleicht einfach, hey, schau, das kann man machen mit der heutigen Technologie, braucht man aber nie. Zwei habe ich rausgesucht, die habe ich einfach auch noch ultimativ gefunden, so die Menschheit in a nutshell, wie faul das sie ist. Das eine Gadget nennt sich Sweep It, also wie so aus dem Englischen durchziehen, Sweep It. Das Gerät sieht auf den ersten Blick aus wie ein Toaster. Also es ist auch wirklich so ein Würfel mit einem Schlitz oben dran. Und in diesen Schlitz passt aber nicht irgendwie Brot oder so rein, sondern dein Handy mit Hülle. Und wenn du dein Handy da rein tust, hast du etwa 2 Sekunden später einen vollen Akku. Und das funktioniert nämlich so, dass in diesem Hub, in diesem System rein, hat es austauschbare Batterien. Und dein Handy hat so in dieser Hülle auch so einen Akku, so eine austauschbare Batterie. Und wenn du das Handy rein tust in den Schlitz, wechselt der Hub den Akku aus gegen einen, der in dem Hub rein ist, mit vollem Potenzial.
Was?
Also weißt du, wie ich meine? Du hast so, ihr kennt sicher das Konzept mit den Hüllen, die einen Akku drin haben, einen Zusatzakku. Ja. Genau, ja. Das ist eigentlich genau das, wo du schon am Handy dran hast. Und wenn du das in den Toaster rein tust, wechselt es automatisch den Akku aus.
Einfach der Akku, wo in der Hülle drin ist, wechselt es.
Nur der Akku,
okay,
in der Hülle.
Jetzt kommt es. Okay.
Hoppt dann irgendwie dran. Okay. Lass sie 2 Sekunden, noch ist einfach irgendwie feuerheiß Telefon.
Das wäre richtig krass. Nein, eben darum, so in dem Stil hast du nachher quasi nach 2 Sekunden vollen Akku. Das Ding ist, die Akkus, die wo du auswechselst mit der in der Hülle rein, die sind irgendwie 3'500 mAh. Da lädst je nach Handy natürlich, lädst vielleicht so 50 bis, vielleicht schaffst du sogar knapp 100% vom Akku. Lädst du wieder auf. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, weißt du, so, du musst zwar dann dein Handy wie quasi nie mehr anstecken, aber braucht es da wirklich, dass du dann irgendwie wie so 5 Akkus ready hast? Weil, also du kannst bis zu 5 in den Hub rein tun.
Ich habe mal so einen, Domi kennt sie vielleicht, das hat mal so Mad Cats, die so eine Maus geben. Dort hast du so Akku, wie so Sticks ausgesehen. Und du hast die wie eine Patrone, hast du die können laden. Du hast glaube mehrere gehabt, 2 oder 3 von denen gehabt. Und wenn es leer ist, und der Akku ist einfach scheiße gewesen, du hast für die Maus 5 Stunden gehabt. Aber dann hast du können so rausziehen und wieder einen neuen reinklicken. Das ist noch geil gewesen, irgendwie. Aber das ist voll dumm. Mach doch einfach einen guten Akku. Yeah. Aber es ist, lustig gewesen zum reinstecken, aber ja.
Ja, gut, bei den Smartphones hat sich schon ein bisschen etabliert, dass du die Akkuhüllen, die verkaufen sich ja schon, aber ja. Das ist dann gerade ein extra System. Übrigens, das System aktuell in den USA kannst du kaufen für $250, also etwa 230 Franken. Kostet auch genug. Und dann musst du jeden Akku noch separat und dann musst du natürlich noch die passende Hülle dazu haben. Im Moment bietet es nur für iPhone-Generation an. Sie wollen natürlich dann auch mit Samsung nachrüsten und mit Google Pixel. Aber je nachdem, was du für ein Smartphone hast, kannst du es natürlich besser oder weniger gut verwenden. Ja, das wäre das erste Gadget, das ich so mittelmäßig verstanden habe. Das zweite ist für noch faulere Menschen, also nicht nur die den Akku nicht unbedingt austauschen wollen, sondern der Gadget nennt sich Nekochita Fufu. Vielleicht kann ja der Domi genug gut Japanisch.
Etwas mit Katzen.
Genau, Neko heisst Katz. Chita ist das Wort für Zunge. Also Katzenzunge eigentlich, aber du kannst es sinngemäß übersetzen, die Unfähigkeit, etwas Heißes zu essen oder zu trinken, weil man eine übermäßig empfindliche Zunge hat. und die Neko Chita Fufu ist wirklich so ein kleines Kätzchen, wo du kannst zu deinem Essen oder Getränk so an die Schüssel oder an die Tasse anklemmen, so ein weisses kleines Kätzchen, und da bläst dann quasi dein Essen und dein Getränk kalt.
Das ist so dumm. Ich habe es für meine Kinder gebraucht, weil wir kommen so, kannst du bitte blasen? Da, nimm das Kätzchen.
Genau, da im Fall, jeder Daddy, den ich kenne, sagt immer so, ah oh, ja, Mann, meine Kinder, und es schießt mir am Laden. Kevin hat genau das Gleiche gesagt. Sein Sohn, der geht da immer rumjammern und dann muss er nicht da die ganze Zeit schauen. Es ist genau ein bisschen für da, und es war auch ein Vater gewesen, der da Probleme hatte.
Hey, nein.
Und dann aus dem heraus ist das entstanden. Und der Roboter, es ist tatsächlich ein Roboter, weil er quasi so ein bisschen Menschen nachahmt, indem dass es in verschiedenen Abständen und verschiedenen Festen das Getränk oder Essen abkühlt. Und anscheinend schafft er die Temperatur bei heißem Wasser in 3 Minuten von 88 Grad auf 71 Grad runter. Ohne so Roboter dumm. Schaffst du es nur auf 80 Grad. Also es ist schon
so,
effizient.
So fängt der Roboter Apokalypse an. Genau so.
Katzen übernehmen die Welt.
Das ist so eine dystopische Zukunft, die du mir da gerade machst. Das
mach nicht das Essen blasen. Nein, ich da ein Roboterkätzchen machen. Ja, ja, ja.
Ja, es fängt so an. Und irgendwann mal in 10 Jahren übernehmen die Weltherrschaft. Musst du schauen.
Ja, bei dir haben sie ja schon. Die Katze haben bei dir schon die Herrschaft
übernommen. Ich meine, die Roboterkatze. Der Fufu, der Neko Chita Fufu da.
Also ich glaube, vor allen Weltherrschaften von Robotern finde ich die mit den Katzen am besten.
Ja, also die Neko Chita Fufu ist bei mir oben auf der Liste, aber auch die neuen Staubsaugerroboter, die einen Arm haben, die können Gegenstände wegschubsen. Mit, so wegschubsen.
Aber hast du das Video geschaut? Die sind ultra langsam und die können, wenn sie Socken aufnehmen, das ist wie so alt und senil, so mega langsam. Und ja, du hast das Gefühl, er lässt den Socken jetzt dann wieder fallen und dann fährt er mega, mega langsam zu dem Ort, wo du als Ziel definiert hast.
Wenn
du
jemand am Schlafen ist, kannst du mal langsam mit dem Messer die Kehle aufschnitzen.
Ich kann jetzt einfach noch sagen, du gibst dem ein Skalpell in die Hand und dann so. Und dann schneidet er ganz langsam.
Das ist doch wie bei, kennst du die Folge von Love, Death and Robot, Zima Blue? Ist, ja. die eine. Ist doch genau das. Es fängt an mit einem scheiß Swimmingpool-Roboter und
so ist es.
Ja, Reinigungsroboter
und naja.
Ich glaube, wir sind noch recht weit davon weg. Sehr weit. genau, dann habe ich noch zwei Sachen, die ich eigentlich recht cool finde. Auch so gadgetmäßig, eins ist sehr viel grösser. Und zwar 2 auf 2 Meter. Und da ist so ein Sonnenschirm, Solix Solar Beach heisst der. Und der ist von Anker und hat Solarpanels verbaut. Oh, ja. Und zwar sind da so viele Solarzellen, dass du bis zu 100 Watt Leistung hast und damit irgendwie dein Handy oder whatever kannst laden über USB-C. Oder ein XT60 Anschluss hat es auch. Viel mehr Angaben macht Anker nicht. Kommt auch erst im Sommer dann raus. Und ich habe mich ein bisschen gefragt, so, hey, ist da wirklich etwas, wo, wenn du so am Strand hockst und zünnelst oder eben halt unter dem Sonnenschirm hockst, musst du zwingend unbedingt jetzt dein Handy laden oder deinen E-Reader, wo eh einfach 3 Wochen Akku hätte? Oder macht das in irgendeiner Konstellation Sinn?
Hey, also wenn ich die letzte Sommerferien jetzt in Italien denke, also alle kleben da ihre Handys. Mhm. Ja, alle haben ihre Tablets so? Wie Kinder. Ach. Sowieso. Alle Teenies wirklich sind dort von dem her. Ich glaube, die würden das sofort nehmen. Ja.
Ich muss sagen, ich bin auch nicht ganz unschuldig. Ich habe am Strand auch schon oft mein Handy die Fuhre gehabt, öfters als.
Ah ja! Aber mir würde locker der Akku langen. Also ich glaube, ich habe es auch dabei. Aber ich glaube nicht daran, so dass ja, shit, Mann, jetzt habe ich da Netflix geschaut 3 Stunden.
Ja, nein, das nicht. Das nicht. Und ich würde mir auch ein bisschen Sorgen machen, erstens ein bisschen Temperatur und Sonneneinstrahlung. Also du bist jetzt auch unter dem Schirm, also hast ja Schatten, aber es ist trotzdem recht heiß belichtet. Und dann mit dem Sand und so. Also ich hätte eigentlich mein Handy nicht gerne einfach...
Ja.
Und dann auch noch um Diebstahl, oder? Da hast du dein Handy einfach irgendwo draussen...
Ja, man müsste sich anwesend sein.
Das ist kein Problem. Diebstahlsicherung kannst du auch gerade dort den Strom anschliessen.
Kleine Kamera. Also, der Dings mit den Räubern nimmt gerade den ganzen Sonnenschirm mit.
Was ich wirklich cool fände, es gibt ja so kleine Kühlschränke. Das könntest du wie die anschliessen.
Ah, okay.
Und dann könntest du das Bier kühlen. Das fände ich richtig nice.
Oh, aber Leute, man wisst jetzt nicht, ob 100 Watt lang.
Ja, stimmt, das reicht auch nicht. Ja.
Ich weiss ja, die ganz Kleinen, ich weiss gar nicht, die hätten mal müssen nachschauen, wie viel Leistung die brauchen.
Doch, vor allem die Kleinen, die so ineffizient sind, oder? Die dann langt sie dieser Hitze doch nicht. Und, ja. Typischer CES-Quatsch, finde ich gut. Hast du gut gefunden?
Ja, es ist wirklich, ja. Und was vielleicht der Luca noch cool findet, es gibt auch an der CES vorgestellt einen neuen Trifold-Beamer. Also einen kleinen Mini-Beamer, der sich zweifach zusammenklappen lässt. Und der hat zusammengeklappt auch etwa die Grösse von so einem Flip-Handy und ist etwa knapp 300 Gramm schwer, also wirklich winzig. Und die Auflösung ist dann auch etwa bei 1280 x 720 Pixel. Da projizierst du scheint so etwa 20 bis 80 Zoll, je nachdem, wie gut das die Qualität ist. Das Coole habe ich gefunden, dass er sich selber so ein bisschen ausrichten kann. Also du musst nicht irgendwie eine Gestellage oder so veranstalten oder das irgendwie komisch aufstellen. Der tut alles automatisch, glaube ich, alle 30 Sekunden oder was, tut er abmessen, hey, wie weit ist die Distanz, weißt du, für eine Wand auf der anderen Seite. Und dann
also was hat eine Trapezkorrektur, Autofokus, so Zeugs hat
genau, die zwei Sachen. Das sind die
zwei Sachen, okay.
Genau.
Aber du musst ja nicht laufend anpassen, ich meine, fahrst du mit dem Moment, oder?
Nein, aber scheint es, dass alles so ein bisschen abtasten.
Okay.
Kleine Anekdote zu dem, es hat doch früher mal Handys gegeben mit Beamer integriert. Wisst ihr, kennt ihr die noch?
Was?
Ja, irgendwie vor 10 Jahren oder so. 15 Jahren.
Ich glaube, das ist doch ewig her, ne?
Ja, also so ein riesen Brummer mit Beamer integriert. Der Kollege hat einen von denen gehabt, ich nenne keinen Namen, aber er hört wahrscheinlich zu und wird wissen, dass er ist. Er hat die aber sein Kino mitgenommen. Dann vor der Vorstellung. Nicht jenste Botschaften auf die Leinwand beamen. Und die Mitarbeiter vom Kino sind so panisch durchgesäckelt. Haben nicht gewusst, von wo das kommt und was das ist. Und es war ja das Handy, gewesen, kannst du auch wieder weg tun. Darum, ja, für so Zeug könnte man das wieder mal brauchen, so einen Beamer.
Hauptsache zum Pranken.
Bringt Leute auf die Idee, das finde ich super.
Aber einfach zum Reisen oder für Vier ist er gedacht, oder wie?
Ja, voll. Also er hat etwa 1,5 Stunden Akku.
Ah, okay.
Und du kannst ihn per Bluetooth verbinden. Darum ist es relativ cool so für unterwegs. So, okay. Ich habe tatsächlich mal so einen Mini-Beamer daheim von LG. Der ist ein bisschen hell. Also hat irgendwie, ich habe versucht, herauszufinden, wie man 100 Ansi-Lumen definiert. Meine hat 130 und es geht relativ gut auch in Räumen, die beleuchtet sind. Also sicher nicht für aussen oder so, aber in nicht allzu hellen Räumen. Funktioniert das relativ gut. Und ich benutze das einmal, um Bilder an die Wand projizieren und zu nachzeichnen, wenn ich grosse Bilder malen muss.
Ah, das ist cool.
Für den habe ich es recht cool gefunden. Und auch mein Beamer ist auch natürlich eben ein bisschen instabil und er hat eben keine Trapezkorrektur. Ich habe immer ein riesen Zeug, bis ich den richtig angestellt habe. Und wenn du natürlich so einen Trifold hast, kannst du natürlich auch den Winkel und alles mega gut platzieren. Mhm. Und so, wenn du kleine Kunstprojekte oder so hast, ist das eigentlich noch geil. Und ich habe einmal so ein Autodate gemacht mit meiner besten Kollegin. Dann habe ich so im Auto so ein weißes Tuch gespannt und dann haben wir... Das war noch während der Corona-Zeit, wo du nicht mehr so her.
Hey, aber du hast das Beste nicht erzählt. Ihr habt eigentlich die anderen, die müssen den Trailer schauen. Ich habe noch etwas Dummes. Ich glaube, noch nie gesehen, so etwas Dummes. Und gleichzeitig Lustiges. Da der, wie heisst das? Character Lifehouse. Hey, da verreckst
du. Ach Gott, da wirklich.
Mit dem Trailer müsst ihr euch gehen, da verreckst du, Mann. Das ist eigentlich wie so ein, aus einem kleinen Tower, wie ein PC-Gehäuse, ein Display vorne mit deiner virtuellen Anime-Freundin. Und das Video, es könnte wie so das erste Switch-Video sein. Weißt du, im einen Video haben sie es einfach an einer Party, steht sie dort rum und macht mit. Oder sie schnappt deinem PC und wenn du im Gamer bist und im Fortnite gönnst, dann macht sie
dann yes! Dann macht sie so yes!
Nein! Wie gross ist der Tower? Ein PC-Gehäuse wird gross.
Ja, vielleicht so 40, 50 cm hoch.
Ja, voll.
Und dann nimmst du einfach überall mit und sagst, das ist jetzt meine Waifu. Oder was?
Ich weiß nicht, was mit dem macht.
Es ist wirklich so wieder so gut. Typisch Japan, habe ich gefunden. Und es hat mich ein bisschen traurig gemacht, ehrlich gesagt. Weil einfach wieder so.
Hey, das Video, ich hey, wirklich, habe auch
wirklich gehabt. Das macht mich wirklich traurig, ja.
Okay, ich korrigiere meine Aussage mit der roten Apokalypse vorher.
Es werden die Waifus sein, die die Apokalypse
haben. Die Waifus sein.
Es werden einfach alle vereinsamen, so nicht. Also es ist doch, Japan hat doch sonst schon ein Problem mit Vereinsamung. Und dann suchen sie sich noch die Freundin für einen PC-Tisch.
Das Beste ist, der Text steht. der Text dazu, wenn du im Gamer bist, respecting your focus while gaming. Respect. Weißt, nicht so eine nervige Freundin, die dann einfach sagt, wieso bist du heute am Gamer? Die findet das eben toll. So geil, wirklich.
Ja. Und fangirlt ein bisschen.
Da, ja. Shit, Mann. So etwas Absurdes habe ich.
Also, ich glaube, findest du unter Code 27 oder
ja, genau. Wie?
Genau.
Genau, Code 27 will cheer for you.
Ja.
Code 27 ist es nicht. Ah nein, das ist etwas anderes, was ich denke. Es gibt doch da Rule 34. Ist es 34?
Ich denke so, ja.
Aber das ist nicht, das. Egal, du musst wissen, was es ist.
Und wenn er was herzig, aber absurd wollt, dann Code 27.
Mhm. 400 bis 500 Dollar soll das kosten. Das ist mich so das typische CES-Gerät. Wirklich so absurd, da geht es einfach nicht. Man.
Viel zu teuer. Ich glaube auch auf Kickstarter. Also es kommt, glaube ich, bald auf Kickstarter. Mhm. Ja, der Trifold übrigens auch. Der ist schon auf Kickstarter, falls ihr dort Interesse habt. Der ist
großartig.
Auch 200-300 Dollar bis jetzt. Finde ich jetzt noch okay.
Geil.
So für einen Beamer.
Ja, dann kannst du dann mit dem Beamer und deiner
virtuellen und deine Freundin hat die Wand an den Beamer noch. Also du kannst übrigens auch persönliche Charaktere dort generieren und reinstellen. Schön. Also wirklich, du kannst deine Freundin per 3D, es gibt ja ganz viele so 3D-Programme, wo du kannst so Figuren ziehen.
Betrügt sie dich mit dem Beamer?
Oh Mann.
Ah, ist gut. Ja, gut. Also, das war das Schrägste oder die schräge Sache für das CES. Gewesen. Und wir gehen noch weiter in unseren Big Screen, in dem wir auch ein paar schräge Sachen.
Von Kommerz bis Arthouse. Film und Serie auf dem Big Screen.
Du, Luca, hast Better Man gesehen. Ein Film, wenn man vom Poster schaut, kommt man nicht unbedingt drauf, um was es geht.
Genau.
Das kann man so sagen. Wenn man aufs Poster schaut, sieht man einen CGI auf und man darf die Frage in den Raum stellen, was haben den CGI auf und Robbie Williams gemeinsam? Mehr als ich denke.
Alles.
Das ist so Planet of the Apes, der neueste, wo halt jetzt wieder irgendwie Zeit so wie vorgeschritten ist.
Musical-Spin-Off.
Musical-Spin-Off.
Das hat die Welt immer schon gesehen. Und das bekommt sie jetzt auch mit Better Man. Better Man ist natürlich kein Planet of the Apes Spin-Off, sondern das Music-Biopic von Robbie Williams. Und ich meine, der Robbie Williams, ich nehme mal an, er ist schon sicher ein Begriff. Ich glaube, den kennen alle da. Der war einmal Teil von der 1990er Boygroup Take That und hat dann natürlich seine Solo-Karriere gehabt. Und vor allem da, gerade Anfangs 2000er Jahre, der war absolut massive gewesen. Der hat ja keinen Weg an Robbie Williams vorbeigeführt. Und
in Europa, immer, in den USA, den niemand kennt. Das finde ich so krass.
Genau. Das ist
wirklich, ist das so gewesen?
Ja.
Ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt, aber das habe ich auch tatsächlich schon oft gehört, dass Amerikanerin bis heute gar nicht wirklich.
Keine Sorge kennen dort. Das ist krass.
Ich hätte nicht gedacht, dass die den besseren Geschmack haben als
mich. Ja, wo der Trader rausgekommen ist.
Da würde ich jetzt nicht so sagen viel.
Wo der Trader rausgekommen ist, haben tatsächlich viele Leute gefragt, wer ist der Robbie Williams? Hä? Warum sollte man den kennen? Und ich habe eine Antwort gefunden, die mir mega gut gefallen hat zu denen. Ist nämlich gewesen, okay Leute, vor allem die da draussen, die keine Ahnung haben, wer der Robbie Williams ist oder nicht wissen, wie gross er ist. Die grandiose, allgegenwärtige Taylor Swift, die hat im Jahr 2022 für ihre Eras-Tour 2,4 Millionen Tickets an einem einzigen Tag verkauft und dort einen Rekord aufgestellt. Ratet mal, wer den Rekord vor ihr gehabt hat, und zwar 17 Jahre lang.
Krass.
Das war der Robbie Williams. So, derart.
Also, habe ich nicht gewusst, dass sie in diesen Ausmaß war. Ja, krass.
Ich habe mir gedacht, der ist einfach normal gross. Also, weil, was denn nicht? Ja, gut.
Ja, also, es ist, wenn du heute zurückschaust, ist es lang her, dass er gross war. Aber ich sage mal, Anfang der 2000er Jahre, weißt du, so zwischen 2000, vor allem, wo seine Solo-Karriere losgegangen ist, aber seit den 2000er Jahren, am Anfang, dort ist er schon.
Er war der Einzige von dieser Band, der alleine wirklich noch etwas...
Er ist nicht der Einzige, der es versucht hat, aber der Einzige, der wirklich gross geworden ist.
Das meine ich, ja.
Die anderen haben es auch probiert, jeweils einzeln, aber er ist wirklich der Einzige, der wirklich derart massive geworden ist. Anyway, jetzt hat er sein Biopic rausgebracht. Regie hat Michael Gracie geführt und der Michael Gracie, der hat vorher The Greatest Showman gemacht. Meiner Meinung nach ein ganz cooler Musical.
Ja, sehr cool.
Gell? Und der Film, der ist seit dem 3. Januar im Kino leider extrem am floppen, scheinbar keine Sau will den sehen.
Nicht nur in den USA, sondern auch hier.
Nicht nur in den USA, sondern auch da, offenbar.
Der Planet of the Apes, das ist der letzte, ist auch nicht gut gelaufen. Das liegt da.
Der ist im Fall okay gelaufen.
Muss man sagen. Der Affe ist vorbei. Ich
denke schon.
Das ist doch nicht der Affe-Apokalypse. Wird doch nicht gekommen. Nein, im Fall, der läuft, Side Note, der ist nicht so schlecht gelaufen. Der ist, glaube ich, sogar in den Top 10 von der 2024er Film knapp reingekommen. Ich glaube, Platz 8 oder 7 oder so etwas.
Okay.
Anyway, genau, was ist der grosse, warum redet man die ganze Zeit von Affen da? Das haben wir ja schon so angedeutet. Der Clou von diesem Biopic ist nämlich, dass Robbie Williams nicht von einem anderen Schauspieler oder sogar von sich selber gespielt wird, sondern er ist ein CGI-Affe in diesem Film. Und das ist keine irgendwie Parallelwelt oder Science Fiction oder so, sondern es ist einfach so, der Williams ist in diesem Film ein Affe und es wird auch, es fällt niemandem auf, es wird von niemandem extra erwähnt oder gewürdigt, es ist einfach
weird.
So. Er ist einfach ein Affe und es stellt sich die grosse Frage, ja. But why?
Ja, genau.
Wieso überhaupt? Und das habe ich mir natürlich auch beim ersten Trailer damals im Herbst oder rausgekommen, gefragt und gefunden, hey, das ist doch Gugus, das ist doch einfach irgendein Gimmick. Und dann sind aber so die ersten paar Clips rausgekommen und die ersten paar Kritiken und sie alle, also auch wirklich auch ganz gehobene Stücke von der NZZ, haben dann unisono gefunden, was für ein grandioser Film ist das denn bitte? Und spätestens dann, wo ich die Kritiken gelesen habe, habe ich gesagt, okay, ich muss das mit meinen eigenen Augen anschauen, was ich dann auch während meiner Ferien gemacht habe. Und ich kann jetzt wirklich auch mit Bestimmtheit sagen, was für ein grandioser Film ist das denn bitte geworden? ja, der Williams ist ein Affe in diesem Film. Und das macht tatsächlich narrativ auch Sinn. Er selber bezeichnet sich nämlich im Film als unreif oder auf Englisch unevolved, was natürlich doppeldeutig ist in dem Moment. Es funktioniert halt leider nur auf Englisch. Und er sagt auch, Ruhm und Berühmtheit lönnt, er ist davon überzeugt, dass Ruhm und Berühmtheit quasi die geistige Entwicklung von einem Menschen eingefriert. Und er ist halt mit 17 berühmt worden und ist vielleicht bis in seinen 30er Jahren eigentlich immer noch auf dem geistigen Stand von einem 17-Jährigen geblieben. Und darum macht das irgendwie Sinn. Und der dritte ganz wichtige Grund, warum er ein Affe ist, war, why fucking not? Und wisst ihr was? Why fucking not?
Also ich auch noch, ja, mich hat es mega interessiert und ich habe dann auch mal noch gelesen, dass Robin Williams gesagt hat, er hätte sich manchmal auch ein bisschen gefühlt, wie so ein Affe, der zur Schau gestellt wird, der einfach so auf die Bühne gestellt wird und alle starren dann an und schauen und sind
alle
mega begeistert.
Ein Stückchen von ihm.
Genau.
Und da gibt es ja den Rock-DJ, das berühmte Musikvideo, wo glaube ich, sogar verboten wurde, ist eine Zeit lang. Weil es so derart kontrovers war, wo man den Robbie Williams sieht auf der Tanzfläche am Tanzen und alle Frauen rundherum, aber niemand beachtet ihn und er macht dann Striptease, er zieht sich aus, bis er Splitterfaser nackt dort steht, wird immer noch nicht beachtet, dann findet er, okay, ich mache weiter, fängt sich die Haut davon abreißen, fängt an vom Fleischfetzen nehmen und das ist richtig grusig und hässlich. Wow. Und erst dann langsam, wo er wirklich einfach nur noch Haut und Knochen und Fetzen wirklich hässlich ist, fangen die Leute ihn an beachten und das ist so für ihn die Kritik gewesen. So, alle wollen ein Stück von ihm und erst wenn er wirklich zugrunde gerichtet ist, ist es langsam genug für die anderen. Und ja, ich muss auch sagen, der Kniff mit dem CGI-Off, was zuerst wie ein Gimmick wirkt, funktioniert unheimlich gut, weil du akzeptierst das einfach sehr schnell als die Version, wie er sich selber sieht und wo später auch tatsächlich mega Sinn macht. Aber es hilft auch, dass du nicht die ganze Zeit beim Film schauen damit beschäftigt bist, irgendwie bewusst oder unbewusst einen Schauspieler mit dem Robbie Williams im Kopf zu vergleichen und zu schauen, trifft er ihn, trifft er ihn nicht. Du siehst einfach einen CGI-Aff, der weit entfernt wirklich ein bisschen so die Ähnlichkeit hat von einem Robbie Williams, Frisur und so. Es ist immer auch genau das, was er in dem Moment gerade hatte, wenn er so seine blonde Phase gehabt hat, auch die Affenblonde Phase und so weiter. Man erkennt den Robbie Williams irgendwie in den Zeugen von dem
Aber also er spielt sich selber die ganze Zeit als Aff, oder?
Ja, ja, er hat auch die Stimme. Er hat ihn synchronisiert.
Ja,
soweit ich weiß, singt er auch. Oder vielleicht hat er ein paar, aber auf jeden Fall, du hörst eigentlich immer den Robbie Williams, siehst einen Affe, der etwa ähnlich aussieht wie Robbie Williams und du akzeptierst das einfach. Es ist jetzt die Welt, in dieser Welt ist er ein Affe. Und so bist du nicht die ganze Zeit irgendwie abgelenkt, so la, du schaust irgendjemand anderem zu. Und das macht es extrem, extrem immersiv. Und du bist in dieser Story von A bis Z. Und die Story, die erzählt eine Geschichte für alle, die den Robbie Williams gerne haben, natürlich, aber auch für alle, die ihn nicht gern haben, weil nicht einmal der Robbie Williams hat sich in diesem Film besonders gern, könnte man sagen. Oder anders ausgedrückt, was ich wirklich mega cool fand, er hat in diesem Film absolut keine Angst davor, seine eigene Marke, seine Brand sozusagen kaputt zu machen. Anders als zum Beispiel jetzt Bohemian Rhapsody, den wir vielleicht auch gesehen haben, wo der Film über Queen ist, über die Band und mega, mega darauf bedacht ist, vor allem der Freddie Mercury, dass sein Image dort nicht allzu fest angekratzt wird.
Aber ich muss sagen, nach einem Film habe ich den Freddie überhaupt nicht mehr mögen, obwohl sie mega vorsichtig waren. Aber ich wusste, dass so als Künstlerfigur ist er ja eigentlich noch viel mühsamer gewesen und dort merkst du es so richtig raus.
Es war also, noch viel schlimmer in dem Fall.
Ja,
viel krasser als im Film ist man eigentlich wirklich sehr, sehr, sehr nett
und voll,
oberflächlich mit dem aufgegangen. Und das macht der Robbie Williams da definitiv nicht. Also, im Wesentlichen ist es auch schon die Biopic-Story, wie man sie schon 100-mal gesehen hat. Also quasi so der kleine Wicht aus dem Nichts, wo aus ärmlichem Verhältnis kommt und plötzlich auf einem Schlag massiv berühmt wird, zu nahe an der Sonne fliegt und dann abstürzt mit allem Sex, Drogen, Alkohol, Exzess und zum Schluss sich dann doch irgendwie wieder zusammenrafft und zu einem besseren Mensch wird, einem better man.
Sorry, aber, noch schnell, ich muss kurz einhaken. Gibt es Affensex?
soll ich das sagen? Also, es gibt eine Szene.
Oh Mann,
Tommy. Am Anfang vom Film. die geht so, die ist super. Und das ich erwähne die jetzt, weil es ist wirklich ein super Beispiel für wie der Robbie Williams keinen Respekt vor sich selber hat. Es ist ein Disco und er lässt sich auf der Party lässt er sich von einer Frau einen abholen. Und mitten in der Menschenmenge lässt er sich von ihr einen abholen. Und das ist ein bisschen so ein Akt von der Rebellion in dem Moment, weil ihr Manager, der Nigel Smith, Nigel Martin Smith, ist damals der Manager von Take That gewesen und der ist ein Certified Asshole, der ist wirklich ein riesen Arschloch gewesen, aber der hat ihnen halt auch verboten, Kontakt zu Frauen haben, geschweige denn eine Freundin, weil es ist eine Boygroup und die muss natürlich für weibliche Fans greifbar sein. Und als Akt von der Rebellion ist er natürlich, was hat er gemacht? Er geht auf eine Disco, lässt sich von einer Frau mitten in der Menschenmenge einen abholen. Genau in dem Moment kommt der Nigel Martin Smith in den Raum rein und der Robbie Williams so, oh shit, mach schnell, er ist da. Und sie so, okay, was läuft mit dir? So, läuft ein bisschen weg von ihm und der Robbie Williams packt dann selber an, macht schnell, macht fertig. Und genau in dem Moment, wo er den Höhepunkt hat, schaut der Nigel Martin Smith zu ihm über, sieht ihn. Und in dem Moment hörst du Robbie Williams aus dem Off. Und für einmal ist nicht der Nigel der grösste Wanker im Raum gewesen.
Okay. Wow.
Also, er hat wirklich keine Angst davor, sich selber zu demontieren. Und das macht den Film wirklich für mich auch anders. Also wirklich so zum Abschluss, ich muss wirklich sagen, der Film ist auch viel weniger Musical, als ich gedacht habe, als der Trailer auch suggeriert hat. Es hat natürlich ein, zwei Songs, die förmlich nach einem Musical à la The Greatest Showman schreien. Für das ist auch der Regisseur da, aber insgesamt wird viel weniger gesungen, als ich gedacht habe. Also so viel gesungen wird wirklich nicht.
Aber dann hat es neue Lieder.
Nein. Es sind nur seine Lieder drin, nicht in chronologischer Reihenfolge, sondern halt einfach gerade die Lieder, die passen. Mhm. Aber es geht nicht. Es ist nicht wie Bohemian Rhapsody, wo es wirklich so alle chronologisch und dann haben sie We Will Rock You geschrieben und dann haben sie das und dann haben sie das. Es ist wirklich viel mehr einfach eine unheimlich, das muss ich wirklich so sagen, eine persönliche, ungeschönte und intime Geschichte, Abrechnung und Versöhnung, aber auch mit sich selber, seinen Fehlern, seinen Erfolg und wirklich der guten und der schlechten Seite. Es ist ein wahnsinnig, wahnsinnig guter Film. Ein richtiges, wie soll ich sagen, eine Achterbahnfahrt, wo mich recht lange nicht losgelegt hat. Auch Tage später habe ich immer wieder zurückgedacht. Und es ist krass. Es ist wirklich krass.
Aber eben, ich meine, ich glaube, der läuft doch einfach schlecht, weil die Leute, es ist nicht sein Name im Titel, nicht sein Bild. Ja. Also dann vermarktest du
auch. Die haben Fall nichts von dem Film gehört, obwohl ich eine spannende Person finde. Erst, wo wir darüber geredet haben, dass der im Kino ist.
Also ich glaube, es gibt immer so Filme, wo einfach plötzlich da sind und ich habe wirklich noch nie etwas davon gehört oder gesehen.
Und da ist
ich
so einer,
wie kann das sein? Es kann doch nicht sein.
Ja, voll.
Also, das ist ein Batman. Läuft der immer noch im Kino?
Er läuft immer im Kino. Mal schauen, wie lange, wenn er so derart floppt, wird er wahrscheinlich nicht allzu lange laufen. Aber ihr
ich muss sagen, jetzt wirklich nach dem, was du erzählt hast, würde ich es gerne schauen. Gell? Es interessiert mich einfach. Es ist einfach so anders.
Es ist
wirklich.
Wie lange ist der Film, wenn man alle Musik gibt?
wie gesagt, es hat schon ein, zwei Szenen, vielleicht drei Songs, die wirklich so ein bisschen gesungen und Musical-Style rundum ist. Aber sonst meistens ist die Musik eher im Hintergrund.
Ja, geht es mehr um ihn als um Musik.
Es geht wirklich mehr um ihn.
Macht ja auch Sinn, finde ich. Also, weißt du, Bohemian Rhapsody ist ja schon mega viel auch die Musik im Vordergrund und dort macht auch die chronologische Reihenfolge Sinn, weil es immer so ein bisschen auch damit zusammenhängt, wie sie sich gerade fühlen, wie sie sich entwickelt haben.
Und die Musik ist besser.
Fair. Aber dann lässt es streiten. Natürlich. Nein, auf jeden Fall ist Musik besser. Wie
cool. Nein, ist ja völlig Geschmackssache. Aber genau, Better Man, das Biopic über den Robbie Williams.
Robbie Williams. Robbie.
Das ist die zwei. Egal. Dann der zweite Serie und die zweite Staffel hat angefangen, wo ich habe das Gefühl gehabt, man hat irgendwie nichts davon gehört, aber offenbar doch hat sie wieder ist extrem erfolgreich gewesen, Squid Game. Mhm. Und genau, Luca und Tommy, ihr habt sie gesehen und unterschiedlich befunden.
Mhm. Ich glaube, Luca, genau. du hast sie gut gefunden, oder? Also,
ich habe sie gut gefunden, ja.
Ein positives Fazit.
Ich habe ein positives Fazit. Du hast sie schlecht gefunden.
Also, wie haben die erst gefunden?
Sehr gut, sehr okay. Geil. Und die zweite haben sie auch nicht katastrophal gefunden oder so. Es ist einfach ein paar Sachen, wo für mich unerklärlich waren, wieso sie so gemacht wurden. Aber erzähl doch Luca zuerst mal so ein bisschen grundlegend, was passiert dort?
Eben genau, also wie du schon gesagt hast, die erste Staffel, die ist ja 2021 rausgekommen und ist halt nicht nur ein Riesen, es ist wirklich ein globales Phänomen geworden, wo Netflix förmlich auf ein neues Level gekommen hat, wo ich glaube, keine andere Netflix-Serie hat je wirklich sich so tief ins kollektive Gedächtnis können einbrennen wie die, also sogar auf Halloween oder Fasnachtspartys. Oder das sind plötzlich, vorher sind doch immer alle mit diesen Haus des Geldes-Masken rumgelaufen. Die sind jetzt plötzlich von einem Schlag auf den anderen sind die passé gewesen und alle sind entweder als die Rosa Wächter oder als in diesen grünen Trainings überall rumgelaufen. Also es ist unglaublich, also ein Erfolg in Zahlen, aber wirklich auch, glaube ich, auch ein Erfolg, der sich mega in die popkulturelle DNA eingebrannt hat. Und die Erwartungen an einer zweiten Staffel sind entsprechend halt auch einfach gigantisch gewesen und vielleicht auch zu gigantisch, weil ehrlich gesagt, eben, wie soll man so etwas noch toppen können? Die Überraschung, die Faszination, das Gefühl, oder? Etwas völlig Neues zu sehen, quasi das Battle Royale gemischt mit einer grossen Portion Psychologie, Sozialexperiment, Gesellschaftskritik. Das ist halt einfach, Staffel 1 hat das noch gehabt, Staffel 2 hat ohne den Joker rauskommen. Und irgendwie doch more of the same sein, weil das ist ja das, was die Leute wollen. Mhm. Und gleichzeitig aber auch etwas Eigenständiges, etwas, wo eine neue Message hat oder eine neue Botschaft hat und irgendwie eine Existenzberechtigung. Und die Frage ist halt, hat das die Staffel 2 geschafft? Und ich habe die zweite Staffel vor zwei Wochen etwa abgeschlossen, habe ich fertig geschaut und ich bin mir immer noch nicht so sicher, ob ich das mit hundertprozentiger Sicherheit beantworten kann. Die Story an sich ist simpel oder schon fast klassisch, oder? Der Seong Ji-hun, der Protagonist aus der ersten Staffel, der hat die Spiele ja gewonnen und ist jetzt zwar stinkreich, aber innerlich leer. Sein Ziel, sein erklärtes Ziel, seine neue Lebensaufgabe ist, die Organisatoren von diesen Spielen zu finden und die Games ein für alle Mal zu beenden. Und ihm gegenüber steht der Frontman, auch ein ehemaliger Gewinner, aber einer, das hat man am Ende von der ersten Staffel erfahren, aber einer, der sich dann diesen Veranstalter angeschlossen hat und die Organisation des Spiels übernommen hat. Also quasi wie der gleiche Charakter wie der Ji-hun, einfach ganz andere Entscheidung am Schluss getroffen hat. Und der Frontman wird in dieser zweiten Staffel wirklich so zum grössten Gegenspieler von Ji-hun. Und was folgt, ist dann so ein bisschen das Katz-und-Maus-Spiel. Mit der Rückkehr natürlich in die Arena, mit der Rückkehr zu dem Spiel, wo es nicht nur um Leben und Tod geht, sondern wirklich um die Ideale. Der Ji-hun will beweisen, dass die Menschen eben nicht nur geizig und egoistisch sind. Und der Frontman will ihm das Gegenteil beweisen. Und so kommt es ein bisschen zu dieser Clash auf, wie soll ich sagen, auf Weltanschauungen. Und bei mir hat das mega, mega gezogen, immer noch. Also ich finde, natürlich die zweite Staffel, es hat immer noch die gleichen nervenaufreibenden Spiele, die gleichen moralischen Dilemmas, die uns zwingen, uns selber immer wieder ein bisschen zu hinterfragen und sagen, ja, was würde ich in dieser Situation machen? Wie würde ich mich entscheiden, wenn es ums nackte Überleben geht? Und bei Squid Game wird das eh immer all die Situationen mega zugespitzt, auch mit Brutalität und Gewalt, wo du wirklich Schiss hast von dieser Situation. Und die zweite Staffel, und das ist jetzt sehr gefährlich, ich will nicht spoilern, ich spoilere auch nicht, die bringt eine neue Dynamik ins Spiel, die ich jetzt halt wirklich nicht erklären kann, sondern nur andeuten kann. Aber einfach gesagt, es geht wirklich um die zwei Weltanschauungen vom Ji-hun und dem Frontman. Und jedes Spiel und jede Entscheidung ist wirklich so konzipiert oder hat einen Twist drin, der so konstruiert ist, dass die Spieler sich entweder, und damit auch wir Zuschauer, entweder auf das Ideal vom einen oder vom anderen schlönt oder ein bisschen so auf diese Seite gehen. Und beide sind einerseits, also sowohl der Ji-hun als auch der Frontman, sind mega überzogen von ihrer Weltansicht, aber beide kommen da immer wieder ein bisschen ins Wanken und sind sich nicht mehr ganz hundertprozentig sicher, stimmt das wirklich, was ich denke. Und das ist eine mega spannende Dynamik, die für mich die zweite Staffel auch wieder ein bisschen anders macht als die erste. Die erste bleibt natürlich unübertroffen, wie gesagt, ich glaube, das ist geschenkt. Das ist wirklich einfach unmöglich gewesen, die Erwartung zu übertreffen. Das Konzept kann halt einfach nicht mehr gleich frisch und neu wirken wie damals, aber für mich hat es trotzdem Staffel 2 mehr als gelangt, um mich wieder in Bann zu ziehen. Ich habe es innerhalb von wenigen Tagen wieder durchgesucht und habe es immer noch eine spannende Geschichte mit spannenden Konflikten gefunden. Und es wird eine dritte Staffel geben und das wird die letzte Staffel sein. Und die soll auch noch das Jahr rauskommen, was unheimlich gut ist, weil ich glaube, die Pause von fast 3 Jahren zwischen Staffel 1 und 2 ist zu lang gewesen. Also man ist wirklich schon fast ein bisschen wieder draus und bis man wieder drin ist. Und ich glaube, da ist zu viel Zeit vergangen.
Ja gut, da haben sie ja nicht absichtlich gemacht, das war ja wegen dem ganzen Streik und so, gewesen, oder?
Keine Ahnung, ob da das ist Korea, schon das ist ja Hollywood, gewesen. Oder? Also ich weiß nicht, wie
gut,
Korea da...
Ah gut, dann kommt es dort nicht so drauf an.
Der Schluss war ja nicht so offen, gewesen, habe ich gefunden. Weißt du, dass jetzt irgendein mega dringend
auf eine
Fortsetzung gewartet hast?
Sie haben aber auch gemeint, sie mal gesagt, es gäbe nur eine. Aber gell, wenn es so bekannt ist und nachher
ja,
so gut
also nach dem Erfolg ist wie. Und sie, genau. Also ich, für mich war das Ende schon offen genug, gewesen, um zu sagen, ja. Hey, wir können es da beenden, aber wir könnten jetzt auch weitermachen.
Nein, ja, schauen
wir
mal, genau, ich meine eben, aber es war nicht so, gewesen, fuck, cool Cliffhanger, wie geht es weiter? Sondern
es war
so,
etwas mega Dringendes gewesen, ja. so in dem Sinne.
Genau. Ja, ich hätte jetzt, vermehrt mir jetzt noch was. Aber eben du, Tommy, du hast okay gefunden.
Ja, genau, also ich verstehe mich falsch, aber so, in wenigen Tagen haben wir es durchgebinget, in der Weihnachtspause, kurz vor Neujahr. Und ich habe wie drei so Probleme, die ich habe mit der zweiten Staffel und ich muss auch vorsichtig sein, die zu erklären, ohne dass ich etwas spoilere. Ich gebe mein Bestes. Das erste Problem hängt so ein bisschen mit dem zusammen, was Luca jetzt vorhin gesagt hat, wo wir besprochen haben, es gibt noch eine Staffel 3. Für mich fühlt sich Staffel 2 nicht wie eine komplette Staffel an, sondern wie ein erster Teil von einer gesamten Staffel. Mhm. Und ich vermute stark, dass hinter dieser Entscheidung keine kreative Entscheidung ist, sondern eine Entscheidung von Netflix, dass man das aufteilt in zwei Staffeln und noch ein bisschen länger ausdehnen kann. Zwei Hype-Cycles hat sozusagen zu dem und noch mehr aus dem kann profitieren. Und der Cliffhanger, den es jetzt in der zweiten Staffel hat gegeben, ist auch nichts, wo ich liebe Cliffhangers ist und ich liebe, wenn ich wissen, wie es weitergeht, aber hier ist es einfach für mich so gewesen, ist das jetzt schon gewesen. Es sind viele Sachen, die darauf hergeschafft wurden, sind dann nicht wirklich eingelöst worden. Es hat Charaktere gehabt, die eingeführt wurden, neue Charaktere, wo wir relativ viel Zeit verbracht haben mit denen am Anfang der Staffel und wo dann so ein bisschen verpufft sind, habe ich das Gefühl gehabt. Und das deutet für mich alles darauf ein, dass die ganze dramaturgische Struktur darauf ausgelegt ist, dass halt die dritte Staffel eigentlich auch noch zu dieser Staffel gehört. Und für mich war es so ein bisschen unbefriedigend im Gesamten, wo ich so ein bisschen die Struktur gespürt habe und das Gefühl hatte, es ist irgendwie nicht das, was hätte sein sollen. So. Der zweite Kritikpunkt, den ich habe, ist, dass viele Aktionen der Charaktere, habe ich gefunden, dass sie einfach oder anders gesagt, ich habe das Gefühl, dass viele Sachen sind gemacht worden, nur damit Charaktere in eine Situation kommen, wo möglichst spannend und aussichtslos ist. auch hier, ich will nicht zu viel verraten, aber der Plan vom, ich vergesse den Hauptcharakter immer, wie
der
er heisst.
Jihoon, ja.
Genau.
Falls ich es richtig ausspreche, sorry.
Der Plan von ihm, wie, dass er sich rächen will an diesen Organisatoren und was dann alles schief läuft, es ist so offensichtlich, dass es nicht wird funktionieren. und Sachen, die dann in den Games drinnen passieren, wo ich also denke, ja, aber mein Gott, es ist doch obvious, dass das nicht kann gehen, was du
jetzt das finde ich auch nervig, so offensichtlich dumme.
Und das habe ich erste Staffel nicht gehabt. Das ist irgendwie so, vielleicht auch, weil andere Erwartungen hast du gehabt, Hauptcharakter. Es war so wie eine komplett neue Situation. Jetzt habe ich so wie jetzt Gefühl, er hat jetzt Zeit gehabt, um sich vorbereiten, um einen Masterplan zu schmieden.
Und im ersten ist er dann noch ein Tölpel, oder?
Ja, ja, genau. Genau. Und das sagen auch viele Leute, hey, aber er ist nicht intelligent, er ist ein Tölpel, er ist dumm, er ist nicht wirklich ein Mastermind, darum macht er die Fehler. Aber
er ist ein Idealist, er ist ein hoffnungsloser Idealist und das stimmt wirklich, er ist nicht der gescheitste und hellste. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass jetzt in der zweiten Staffel, also ich meine, ich sag mal abgesehen, so die klassische Heldenentscheidung, ich muss wieder zurück, ich muss wieder das, also ich habe das Gefühl, Alter, ich würde das Geld nehmen und das Land verlassen, wenn ich den definitiv, aber es muss ja ein Held haben in dieser Geschichte, ja. Also er selbstlos ist.
Dann muss er doch auch ein bisschen dumm sein, weil er gescheiden würde, aber schon gar nicht machen.
Ja, oder es, ja, ja, ja.
Und dann hat er mir ein bisschen mehr Neues gewünscht, weil ich das Gefühl habe, die Serie funktioniert auch gut außerhalb von diesen Games. Weil am Anfang der Staffel verbringen wir relativ viel Zeit außerhalb und sehen so ein bisschen wie die Außenwelt und verbringen sehr viel Zeit dort. Das habe ich sehr, sehr spannend gefunden. Und dann kommt aber wieder so ein Rhythmus, der sehr, sehr bekannt vorkommt aus der ersten Staffel. Und da geht mir dann ein bisschen zu lang. Das war wie zu lange ein Rehash von dem, was die erste Staffel so geil gemacht hat. Was aber jetzt eben nicht mehr funktioniert wie in der ersten Staffel. Da hat ich mir dann auch gewünscht, dass es früher bricht mit den Erwartungen, die man hat und dass es neues Zeug einführt. Da bin ich mir aber jetzt sicher, dass in der dritten Staffel dass meine Erwartungen, dass es halt nicht so läuft, wie es bisher gelaufen ist, dass das eingelöst wird. Aber eben auch hier, das fühlt sich wie nicht komplett an. Darum hätte ich mir gewünscht, es würde noch ein bisschen weitergehen. Aber nein, eben, im Großen und Ganzen sehr unterhaltsam. Ich habe gefunden, es hat super neue Charaktere gehabt. Thanos als Stichwort. Drogensüchtiger Rapper, der mitmacht bei den Games und ab und zu Drogen nimmt und alles super findet und cool findet. Absolut genial.
So völlig überzeichnet. Völlig über, fast eine Karikatur von sich selber. Ist ja auch im rechten Leben tatsächlich ein K-Pop-Star, der in Ungnade gefallen ist, in der öffentlichen Meinung. Und,
weil er irgendwie Weed geraucht hat oder so. Oder?
Oh, was?
Also, kommt irgend so etwas.
Hä, wie macht das?
Was? So nach Batman. So, wie ist denn das möglich? So. Aber der hat offenbar sich erklärt, ohne Gage mitzumachen bei Squid Game. Quasi, weil das wirklich ein bisschen so sein Last Call ist, um wieder ein bisschen sich zu rehabilitieren.
Ach,
der Hauptdarsteller, der ich weiß nicht mehr, wie der genau heißt. Der einfach der Hauptdarsteller von Squid Game, der sagt anscheinend recht gut mit ihm befreundet oder die pflegen eine gute Freundschaft. Und der hat mal angeboten, ich gebe dir die Chance. Halt einfach, du musst dich verdammt nochmal an den Riemen reissen. Du spielst zwar ein bisschen dich selber, aber du hast dich trotzdem professionell zu verhalten und halt
umgehen. Dass du aus dem Absturz vom Weedrauchen wieder rauskommst, aus dem tiefsten Loch.
wie seine Figur erreicht er ihm die Hand zum
niederen Erfolg.
So schön.
Anscheinend sind im Fall recht viele K-Pop-Stars auch im Casting, wo ich auch noch gewusst habe, Rapper auch. Es gibt dort zwei Mutter und ihren Sohn, die dort zusammen drin sind. Und der Sohn ist, glaube ich, recht ein berühmter Rapper.
Lustig, alle, geil.
Das ist wirklich crazy.
Da kann man sich als Rapper vorstellen, nach seiner Vorstellung in den Dings.
Überhaupt nicht, aber er rappt noch geil. Also ich habe YouTube-Videos, und er kommt ganz anders auch über in diesen Dings. Also es ist wirklich noch krass, wie die Verwandlungen
sind. Es hat einen neuen Charakter, einen Trans-Charakter. Eine Frau, Daniel, sehr spannend gefunden. Weißt du, etwas zufällig zum Hintergrund von dieser?
Nein, leider kein Background. Ich habe dort im ersten Moment, wo die vorkam, habe ich, muss ich zugeben, ein bisschen mit den Augen gerollt und dachte, oh Gott, ey, jetzt geht's auch. Also weißt du, so wirklich mega auf die Augen aufgedruckt. Aber
es ist schwer gut gemacht, ja.
Ich habe ihn wirklich auch einen von der spannendsten Charaktere gefunden. Also von der Story und Persönlichkeit, alles. Es ist wirklich wirklich ein gut geschriebener Charakter gewesen, meiner Meinung nach. Und,
das ist zum Beispiel so eine schöne Überraschung gewesen, genau, was ich nicht erwartet hätte, dass das jetzt noch so gut verwoben wird in das Ganze. Das ist super gewesen, das ist geil gewesen.
Ja, da muss ich schon mal wieder. Was ist es wieder in 8 Folgen? Es kommt noch lang, oder?
7, glaube ich.
Sogar. Ja, aber etwa eine Stunde. Richtig,
ich glaube, die erste Staffel sind 9 Folgen gewesen, die ist 7 Folgen. Was wieder ein bisschen in die Theorien geht. Ich glaube, du hast schon recht, Domi, und es spricht auch dafür, eben, dass die dritte Staffel schon das Jahr wieder rauskommt. Und zwischen der ersten und der zweiten haben wir 3 Jahre Abstand gehabt und zwischen der zweiten und der dritten wenige Monate. Also das ist wie fast schon eigentlich eine einzige grosse Staffel ist, die mir in der Mitte aufgespalten hat. Sehr unglaublich.
Ja, wir werden es dann vergleichen sehen. Ja, schaue ich sicher auch mal noch rein. Habe ich die erste noch lustig gefunden. Dann komm, gehen wir noch in unsere letzte Kapitel, in unsere Spielecke.
Zocken, bis der Notarzt kommt, in der Spielecke.
Dynasty Warriors Origins. Massenschlachten im, weiß auch nicht, feudalen irgendetwas. Aber,
China, das noch nicht.
China ist es das noch.
Feudalen irgendetwas.
ich check meine Geschichte.
Aber ja, genau, es sieht auf jeden Fall sehr, sehr schön aus und für so History-Nerds sicher auch sehr spannend. Dynasty Warriors, genau. Kennt ihr die Spielserie? Habt ihr schon mal etwas von denen gehört?
Hey. Ich habe nur mal eine Demo gespielt irgendwo, aber genau, Massenschlachten, genau. Wo man irgendwie einfach mit riesigen Waffen kann ganz viele Leute umhauen.
Genau, um das geht es in den...
Vor allem dumm ist das Ding.
Ja. Ich habe nie eins von den Mainline-Spielen gespielt, aber es gibt auch mega viele Spin-Offs von Dynasty Warriors. Es ist spannend mit anderen Games zusammen. Und ich kenne es vor allem von den Zelda-Spin-Offs. Hyrule Warriors heisst
der. Ja, genau.
Und dort kannst du dann mit verschiedenen Zelda-Charakteren kannst halt gegen hunderte von Goblins kannst die niedermähen. Und im normalen Spiel triffst du halt irgendwie höchstens auf 4 oder 5 gleichzeitig und dort hast du hunderte gleichzeitig töten mit einem Schwung von deinem Schwert. Und das habe ich immer recht lustig gefunden. Mainline-Games habe ich nie gespielt, weil die haben immer so ein bisschen cheap ausgesehen oder und eher so ein bisschen den Ruf gehabt, dass sie nicht die besten Games sind, sie einfach hirnlos sind oder einfach eben du gehst in ein riesiges Schlachtfeld und tust einfach hirnlose Gegner niedermetzeln, die sich null wehren. Und der Reiz von diesem Spiel ist einfach, es hat einfach cool ist zu schauen, wie so viele Charaktere rumfliegen, nachdem du mit dem Schwert durchgeschwungen hast. Oder so.
Einfach das für das persönliche Ego. So.
Ja, genau.
Das erinnert mich so ein bisschen, kennen die noch Lord of the Weeds? Lord of the Ring Verarschung am Anfang mit dem Sauron, wo er durch die Horde brügelt. So, Monster Kill.
Ja, so ist es. Ja, so ist es.
Genau, das ist so ein bisschen der Reiz von denen. Und lustigerweise habe ich auch nicht gewusst, die Dynasty Warriors Games, es gibt 9 und das ist das 10. Mainline Game, die erzählen immer die gleiche Story. Das ist so absurd. Wirklich so immer die gleiche Story, einfach anders. So wie Fanfiction von Fanfiction von Fanfiction. Es basiert auf historischen Grundlagen, es ist zur Zeit von der Zeit der drei Reiche in China, wo sich 3 grosse Generäle die ganze Zeit bekriegt haben. Und du bist mit drin in diesen Konflikt, aber es ist immer wieder die gleiche Geschichte, die erzählt wird. Und ich bin absolut nicht rausgekommen, was passiert. Muss ich ehrlich zugeben, es hat Zwischensequenzen und du bist in jeder Schlacht kämpfst mit einem General und der nächsten Schlacht kämpfst gegen ihn und zwischendrin sind irgendwelche Intrigen passiert, die ich absolut nicht nachvollziehen kann. Und irgendwann habe ich dann gefunden, egal, ich probiere es nicht zu verstehen, ich akzeptiere es einfach und habe Freude am Gameplay. Und dann konnte ich das Spiel geniessen. Und ich habe das Gefühl, und der Grund, wieso dass ich das überhaupt testen wollte, ist, weil es in den Trailer hat es jetzt das erste Mal ausgesehen, als könnte das Entwicklerstudio ihre kreative Vision wirklich umsetzen mit der Power von der neuen Konsole und PC-Hardware, die jetzt verfügbar ist. Weil die Massschlachten, die es in diesem Spiel gibt, sind wirklich breathtaking. Es ist unglaublich. Du hast immer wieder so Situationen, das sind meine Lieblingsdings, wo du mit deiner Armee triffst. Und vor dir siehst du zum Beispiel eine Burg, wo du musst rein. Und vor dieser Burg siehst du tausende von Soldaten aufgestellt in ihrer Formation. Du siehst Katapult, du siehst Rösser. Und dann triffst du mit deiner Armee auf dem Hügel und rennst auf die Soldaten zu. Du bist so zmitzt von einem riesen Heer, der auf ein anderes riesiges Heer zurennt. Brennende Pfeile fliegen auf dich zu. Ein riesen Chaos. Und das habe ich wirklich noch nie in einem Game in Echtzeit so gesehen. Es ist huere beeindruckend.
So geil.
Also, es ist eigentlich das Game, das die PS5 Pro legitimiert.
Ja, also, ich weiß nicht, wie es auf der PS5 läuft. Auf der PS5 Pro ist es sehr, sehr gut gelaufen. Und ich glaube, das ist definitiv eines von diesen Games, das profitiert von der zusätzlichen Power. Mm. Würde ich jetzt sagen, genau. Und dann, der Moment, wenn er in die riesen Masse an Gegner reingehst und die dann dort durchmetzelst, das ist einfach absolut wahnsinnig. Es ist so eine komplette Reizüberflutung. und macht sehr, sehr viel Spass. Es hat 9 Waffen, die du kannst wählen kannst. Wo du freischaltest im Verlauf des Abenteuers, von so normalen Schwertern bis hin zu riesen Speer oder so ganz absurde Waffen wie so Boomerangs, scharfe Boomerangs, wo du durch das Schlachtfeld schiessst und Leute kannst wegfetzen mit dem. Und dann hast du natürlich normale Angriffe, starke Angriffe, Kombination von beidem. Es gibt zwischen den hirnlosen Gegnern gibt's immer wieder mal stärkere General, wo du so ein bisschen Dark Souls-mässig im richtigen Moment musst blocken oder ausweichen, damit sie kannst besiegen. Und das ist auch so ein bisschen neues Element, das sie eingeführt haben. Und es macht einfach sehr viel Spass schon allein, weil es so gut aussieht. Aber die Steuerung ist auch mega gut umgesetzt im Vergleich auch zu den alten Teilen. Ich habe extra noch ein altes Game ausprobiert, um zu schauen, was so die Unterschiede sind. Und das ist wirklich Tag und Nacht, kannst du gar nicht vergleichen, wie viel geiler das ist. Und sie haben wieder so ein bisschen strategische Elemente reingebracht, was sie mit den vergangenen Spielen nicht mehr so gemacht haben. Du kannst nicht einfach komplett hirnlos in die Schlacht reingehen, sondern du hast so eine Minimap und auf dieser Minimap wird dir immer so ein bisschen angezeigt, so kleine Schlachten auf dem Schlachtfeld. Wie laufen die? Wo wird deine Hilfe benötigt? Und du musst dir immer gut überlegen, wie du deine Ressourcen einsetzt und ob es dir jetzt noch reicht, um anderen Dings zu helfen oder ob das eher schon eine verlorene Schlacht ist. Und je nachdem, wie viel das deine Armee am Verlieren oder Gewinnen ist, steigt ihre Moral oder sinkt ihre Moral und es kann auch so zu einem Dominoeffekt kommen, dass die ganze Schlacht entweder gewinnst oder verlierst.
Ah, geil.
Das ist ein bisschen so Total War, ein oder so. Einfach in weniger taktisch.
Ja, genau. Mit der Zeit hast du auch deine Mini-Armee, die du kannst kommandieren kannst, die du dann so in Echtzeit kannst Kommandos geben kannst, wie, hey, okay, greifen die dort hinten mit Pfeilen an und ich gehe derweil auf die andere Gruppe feinden und dann besiegen wir sie beide gleichzeitig und so. Das bringt auch nochmal so ein bisschen Strategie rein. Und eben wirklich, also absolut, absolut geil. Und zwischen den Schlachten ist so eine Minimap, wo du kannst frei erkunden von ganz China sozusagen. Wirklich in der Miniaturversion. Es sieht mega herzig aus, so ein kleines Diorama. Dort kannst du frei rumlaufen. Und kannst Nebenmissionen annehmen, du kannst Hauptmissionen annehmen, Items kaufen und so weiter und so fort. Das habe ich cool gefunden, zwischen den Schacht zum mal so ein bisschen durchschnaufen, dass es ja, nicht einfach Non-Stop-Action ist. Ja, genau. Und dort kannst du eben auch so ein bisschen mit den Charakteren, die du kennenlernst, kannst Beziehungen eingehen, kannst mit ihnen einfach reden und Zeit verbringen. Und das hat gut da, um so ein bisschen runterzukommen. Ich muss aber sagen, so gegen das Ende des Spiels war es dann gleich relativ ermüdend gewesen, weil die Hauptmissionen werden einfach immer wie grösser, spektakulärer, krasser. Und irgendwann ist es dann eher genug. Also es ist so, als würde ich zum 20. Mal auf die gleiche Achterbahn gehen. So ein bisschen jeder zusammen. Es ist immer noch geil beim 20. Mal. Aber nicht mehr so krass wie das erste Mal, wo du in so einer riesigen Schlacht warst. Aber
langsam wird es da schlecht irgendwie.
Genau. Ja, aber ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen eine Reviewer-Krankheit. Oder? Das, ich habe das jetzt in relativ kurzer Zeit durchgespielt und wenn das Spiel irgendwie ihr pro Woche 2 Stunden spielst, dann wirst du das Gefühl vielleicht auch nicht haben. Dann wirst du lange Zeit Freude an diesen Schlachten haben. Das kann ich mir schon vorstellen.
Also das durchgespielt in wie vielen Stunden?
Ich habe, glaube ich, 27 Stunden gebraucht.
Das scheint mir jetzt auch noch viel für das. Ja.
Das ist auch noch cool. Ab dem 4. Kapitel musst du dich für eine von diesen 3 Fraktionen entscheiden. Und dann hast du spezielle Missionen im 4. und 5. Kapitel, die nur für die Fraktion sind. Okay. Du könntest es nochmal durchspielen ab dem 4. Kapitel mit neuen Missionen, falls du das wollen. Ja, okay. Also insgesamt hast du wahrscheinlich 50 Stunden, keine Ahnung, so irgendetwas würde ich mal schätzen. Also viel Umfang für so ein Spiel.
Das ist Dynasty Warriors Origins. Wo gibt es das überall?
PS5, Xbox Series X und S und PC. Oh, okay. Ein Spiel, das auf der Switch 2 wahrscheinlich ein bisschen Probleme hätte, würde ich jetzt
das wissen wir nicht.
Werden wir sehen.
Also, dann wäre es das gewesen mit der Folge und ich danke euch fürs Mitmachen und allen fürs Zuhören und bis dann, tschüssli miteinander.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Tschüss.